Hallo und herzlich willkommen zum Chaos Radio 276, wo wir uns jetzt mit einem Thema beschäftigen wollen, das schon nicht mehr aktuell ist, weil es den aktuellen Nachrichtenzyklus so ein bisschen verlassen hat und es gibt andere wichtige Dinge, aber was andererseits brandaktuell ist, weil es noch lange nicht vorbei ist. Wovon ich rede, ist die sogenannte Chat-Kontrolle. Und selbst wenn ihr davon noch nichts gehört habt, habt ihr wahrscheinlich das Wort schon mal gehört, weil es tatsächlich für ein paar Tage, Wochen sehr gut durch die Medien flog und jetzt immer noch so ein bisschen immanent da ist, aber schon ein bisschen weniger. Und wir wollen das heute, wie es Chaos Radio Art ist, eben einmal auseinandernehmen, aufrollen, wieder zumachen und dann gucken, was wir dagegen unternehmen können. Weil ja, es ist eines dieser Themen, wo Dinge anstehen. Und dazu begrüße ich recht herzlich Khaleesi und Viktor, zwei Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, vor allen Dingen mit dem Auseinandernehmen und die heute hier zu Gast sind. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Hi.
Der Reihe nach, wer seid ihr, was macht ihr und was befähigt euch, über das Thema Chatkontrolle zu sprechen? Khaleesi.
Hallo, ich bin Khaleesi, ich bin Mitglied im Chaos Computer Club und in der AG Kritis und bei den Hexen. Die Hexen, wer es nicht kennt, sind die Frauen im Chaos Computer Club aktiv und beschäftige mich schon, ich würde sagen, beruflich jedenfalls locker 4 Jahre mit Themen von Informationssicherheit und Datenschutz und habe dann auf Twitter rumgepöbelt, warum denn niemand was in der Zivilgesellschaft für Personen außerhalb der Chaos-Bubble gegen die Chatkontrolle organisiert. Und dann tat sich diese Kampagne auf und genau, jetzt bin ich sehr tief in dem Chatkontrollenthema drin und rede auch sehr viel darüber.
Jetzt wer Hexen erklärt, muss auch AG Kritis erklären.
Okay, die AG Kritis ist die Arbeitsgruppe für kritische Infrastrukturen. Der ein oder andere, der Honkhase auf Twitter folgt, weiß, dass das ein massives Problem ist und wir setzen uns für bessere Sicherheit von kritischen Infrastrukturen und bessere Gesetzgebung ein. Ja, genau.
Wenn ich ein total gut vorbereiteter Chaos-Radio-Moderator wäre, dann müsste ich nicht jetzt in diesem Moment googeln, welche Chaos-Radio-Folge die Chaos-Radio-Folge zur kritischen Infrastruktur ist. Aber weil ich das sehr schnell kann, kann ich sagen, es ist Chaos-Radio 263. Falls sich das genauer interessiert, könnt ihr genau da mal reinhören. Viktor!
Hi.
Wer bist du? Was machst du hier?
Was mache ich hier? Ich habe früher einmal im Jahr 2017 einen Datenschutzverein namens Digitale Freiheit mitgegründet und damit haben wir sehr lange sehr viele schöne Dinge getan. Da bin ich mittlerweile etwas mehr raus und bin mittlerweile beim Chaos Computer Club aktiv und engagiere mich da. Und im Rahmen meines Engagements da beschäftige ich mich sehr viel mit der Chatkontrolle und das auch schon seit sehr vielen Wochen bis Monaten. Und ja, in diesem Rahmen, glaube ich, habe ich dazu einiges gelesen und einiges darüber nachgedacht und ich hoffe, das qualifiziert mich, hier zu stehen. Also. Ah ja, letzte Sache noch. Das muss ich doch noch sagen, ich spiele in einer Datenschutzband.
Was?
Und zufälligerweise in der Datenschutzband, die das aktuelle Chaos-Radio-Outro stellt. Und deshalb ist das natürlich eine sehr große Ehre für mich erst. Irgendwie kann ich vielleicht kurz sagen, wir haben damals, als wir angefangen haben, Musik zu machen, war immer unser Ziel, einmal im Chaos-Radio zu laufen. Und das ist jetzt natürlich sehr schön, auch mal im Chaos Radio zu stehen, in einer Folge, in der das wohl auch der Outro-Song werden wird.
Dürfen wir jetzt noch einen ausruhen?
Könnte man sagen, hat geklappt. Ich frage mich jetzt schon sozusagen, wie die Verschwörungserzählung jetzt losgeht. Was? Die Leute, die Band, jetzt darf auch noch was sagen zum Thema? Ist denn das irgendwie, da ist ja doch alles ein riesiges Netzwerk, wie hängt das zusammen?
Die verlieren doch ihre inhaltliche Neutralität.
Jetzt, Promis dürfen politisch sein.
Das geht doch überhaupt gar nicht. So, jetzt habt ihr aber ganz oft das Wort Chatkontrolle gesagt.
Mhm. Ja.
Und jetzt gibt es ja wahrscheinlich sozusagen zwei Arten von Menschen. Die einen, die sozusagen das Thema verfolgt haben und jetzt gleich gespannt sein werden, okay, was kann man da noch zu sagen? Und die anderen, die so, okay, Chatkontrolle. Jetzt habe ich so oft gehört, jetzt will ich wissen, was das ist. Ich schalte jetzt das Chaosradio ein, die Sendung für den angewandten Wissenstransfer. Und um mal diese Frage zu stellen, was ist das eigentlich, aber mit einem Setting? Also, ich war das letzte halbe Jahr auf einer Insel, habe nicht so richtig Ahnung von Technik, komme aber jetzt zurück und habe gesehen, Menschen regen sich über Chatkontrolle auf. Riesiges Thema, also nicht so ganz weit oben, aber doch irgendwie immer wieder und so. Und was ist denn das? Was ist denn eine Chatkontrolle? Was passiert denn da? Wer will denn da was? Chatkontrolle. Entschuldigung?
Guten Tag, dass du von der Insel wiedergekommen bist. Schön, dass du nicht verhungert bist. Die Chatkontrolle ist der politisch gefärbte Begriff für die aktuelle Initiative der EU-Kommission. Sie nennen das selber zum Schutz von Kindern. In der praktischen technischen Realität würde das bedeuten, dass hochwahrscheinlich Ende-zu-Ende verschlüsselte Messenger gescannt werden würden, jede Nachricht und jeder Text, und das wäre ein Problem, weil wir dann nicht mehr wirklich vertrauen könnten, dass die sehr vertrauensvollen Nachrichten, die wir da schicken, nur da landen, wo ankommen, wo sie landen, sondern vielleicht auch bei der Polizei, und das halt. Wäre ganz schlecht.
Halt!
Okay, okay.
Also, wenn ich mit aufmerksamem Ohr zuhöre, ja, hast du zum Beispiel gerade gesagt, würde das in der technischen Realität bedeuten, dass... Das heißt also schon, es hat niemand vorgeschlagen, lass uns mal Chats überwachen.
Genau. Also vielleicht machen wir noch mal einen Schritt zurück und gehen zu dem Wort zurück, nämlich Chat und Kontrolle. Wie kommt man nämlich dazu? Also diese...
Vielleicht kommen wir noch so. Wer eigentlich?
Wer diese Überwachung durchführt?
Ja, wer will Chatkontrolle?
Also die EU-Kommission will Chatkontrolle.
Aha.
Allen voran die EU-Kommissarin Ylva Johansson und in freundlicher Kooperation mit Ursula von der Leyen, die kennen wir ja schon von früher.
Zensursula hat man sie früher auch geheißen. Auch dazu gibt es eine Chaos-Radio-Folge.
Genau. Und die EU-Kommission will Kinder online besser schützen. Das ist so ein bisschen das Narrativ zu dieser ganzen Verordnung. Und was da passieren soll, ist konkret, jede Kommunikation zwischen Menschen online zu kontrollieren, deswegen Chatkontrolle, und zwar zu kontrollieren darauf, ob Kindesmissbrauchsdarstellungen ausgetauscht werden.
Kurze Ergänzung, oder ob Anmachversuche von älteren Menschen an jüngere Kinder passieren. Das heißt, es geht sowohl um die Bilder als auch um die Texte, was die Dinge sind, die man typischerweise in einem Chat, also einem Messenger, austauscht. Darum geht's hier.
Also Moment, aber in dem Vorschlag der EU-Kommission, da steht erstmal nur drin, wir wollen Kommunikation darauf hin. Oder?
Die Frage ist, wie tief möchtest du jetzt in den Gesetzesentwurf einsteigen?
Gar nicht so tief.
Okay.
Sondern nur sozusagen wissen wollen oder andersrum. Also ich kenne das Internet ja so. Ja, das Internet hat sozusagen zwei Funktionen. Das eine ist so eine quasi öffentliche. Also ich poste irgendwas, das hat dann vielleicht auch irgendwie soziale Funktionen mit Liken und Teilen und Kommentieren und so. Aber es ist im Prinzip öffentlich und es gibt irgendwie das ganze Webseiten und Krimskrams und Pipapo. Und dann gibt es so interpersonelle Kommunikation im weitesten Sinne. Also ich spreche oder Videochat oder was mit irgendjemand anders oder auch mit mehreren Leuten. Aber es ist, um bei einem analogen Bild zu bleiben, ein geschlossener Raum. Dieser Vorschlag jetzt, bezieht er sich auf diese, ich nenne sie jetzt mal interpersonelle Kommunikation, egal auf welchem Kanal, oder auf das ganze Internet?
Es geht erstmal um alles. Worüber wir hier aber reden, ist vor allem die interpersonelle Kommunikation, weil das die größte Gefahr ist, die hier betroffen sein könnte. Also nochmal kurz zur Einordnung. Das ist ein sehr komplexer Gesetzesentwurf, der dadurch komplex wird, weil er erstens überhaupt nicht eingeschränkt wird. Da steht, dieser Gesetzesentwurf gilt für App Stores und alles Mögliche und eben auch alles, wo Menschen kommunizieren. Und das zweite Spannende ist, dieser Gesetzentwurf ist erstmal sehr schwammig, sondern schreibt Ziele vor. Und er schreibt im Prinzip, was? Das relativ radikale Ziel vor, von es soll einfach nicht mehr passieren, dass Leute Kindesmissbrauchsabbildungen sich untereinander verschicken, was ja ein total super Ziel ist. Also niemand würde dem widersprechen. Es schreibt aber überhaupt keine technischen Umsetzungen vor und dadurch, aber in der radikalen Zielerreichung passieren, die ist gar nicht anders möglich, als auf den Geräten, über die verschlüsselt kommuniziert wird, Inhalte zu scannen, ob da vielleicht nicht doch etwa Kindesmissbrauchsabbildung oder entsprechende Texte verschickt wurden, weil wenn das sonst verschlüsselt wäre, kann man da ja nicht mehr ran. Ne? Es ist ja bei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, ist es nur auf den Geräten sichtbar, die Kommunikation. Und das ist das Problem. Darum geht es hier.
Also kann man sich das so vorstellen. Also wenn Menschen im Internet miteinander kommunizieren, dann redet Person A mit Person B. Ich glaube, Alice und Bob heißen in diesen Beispielen immer. Und der Kommunikationskanal ist verschlüsselt. Was das heißt, klären wir sozusagen heute nochmal ein bisschen genauer. Aber so, der ist verschlüsselt und das Gesetz geht quasi davon aus, wenn es da erstmal drin ist, dann kommt man auch nicht mehr ran. Und deswegen sollen Dinge überprüft werden, bevor es verschlüsselt wird? Oder ist das auch schon wieder Interpretation und steht eigentlich gar nicht in dem Gesetz drin?
Genau das ist wieder Interpretation. Aha. Also dieses Gesetz ist technologieunabhängig. Das ist so ein alter Trick von EU-Gesetzgebung. Das heißt, alles kann, nichts muss. Aber wenn man tiefer in das Gesetz einsteigt, was wir wahrscheinlich gleich noch machen werden, kommt man zu dem Ergebnis, dass genau das implizit gefordert ist.
Also das Gesetz sagt, es soll verhindert werden, dass Abbildungen von Kindesmissbrauch oder Anbahnung von Missbrauchshandlungen passieren. Punkt.
Mehr oder weniger. Ja. So. Und dass diese Strategie kennen wir schon von den Upload-Filtern. Da war nämlich ebenfalls nicht von Upload-Filtern die Rede. Es haben aber alle gesagt, ja witzig, wenn ihr sagt, dass die Plattformen dafür haften, dann wird es keine andere Möglichkeit geben als das.
Also ich vermute sozusagen, wenn dein Song am Ende des, oder euer Song am Ende des Chaosradios läuft, weißt du auch die Chaosradio-Regeln. Ne? Wer Upload-Filter sagt, muss auch kurz erklären, was Upload-Filter sind.
Oh Gott, okay. Upload-Filter ist eine weitere netzpolitische Schlacht, die im Jahre 2019 größtenteils passiert ist. Und da ging es um eine Urheberrechtsreform auf EU-Ebene. Und da haben vor allem unter der Wortführerschaft von vielen Verlags- und Medienhäusern wurde gefordert, dass auch dass Plattformen dafür haftbar sind, wenn irgendwo urheberrechtsgeschütztes Material hochgeladen ist, auch wenn es in kleinen Teilen, auch wenn es in kleinen Snippets passiert. Und die technische Community hat dann gesagt, effektiv würde das bedeuten, dass sämtliches Material, was hochgeladen wird, durch sogenannte Upload-Filter durchgehen, die dann sagen, ja, darfst du hochladen oder nein, darfst du nicht hochladen. Und die Aufregung war dann, weil Leute Angst hatten, dass dann man sich nicht wehren kann, wenn der Algorithmus sagt, nö, dein Snippet will ich nicht. Oder dass man sich nicht wehren kann, wenn bei dem Video, was man hochladen möchte, zufällig irgendwo im Hintergrund im Radio irgendein Song läuft, der urheberrechtlich geschützt ist und dass das zu drakonisch wird. Und da gab es riesige Debatten, Proteste, Petitionen. Und sicherlich eine Chaos-Radio-Folge dazu.
Guckt in die Shownotes. Ich habe die Nummer jetzt sozusagen nicht parallel rausgegoogelt. Genau, der wichtige Punkt, ne, und das ist die erste Gemeinsamkeit, ist ja genau das. In dem Vorschlag wird was gefordert und es wird so getan, als wäre das sozusagen, ne, also, und dann könnt ihr euch bitte eine Technologie ausdenken dazu. Und das ist eben, das kann man bei den Upload-Filtern schon sehen, das ist eben nicht möglich. Sondern, wenn sich das Leute angucken, die von der Materie Ahnung haben, das was ja selten genug der Fall ist bei EU-Gesetzesvorschlägen, hat man manchmal den Eindruck, dann ist eben das die einzige mögliche Konsequenz. Um jetzt die Analogie nochmal zu ziehen, bei den Upload-Filtern war es ja so, das sollten die Plattformen machen. Ne, das war die Idee. Die Plattformen sollen irgendwie dafür sorgen. Und dann war die technologische Konsequenz wäre, die Plattformen würden zum Beispiel in ihren Apps eben sozusagen so eine vollautomatisierte Entscheidung treffen. An wen ist denn das jetzt bei dem Vorschlag jetzt gedacht? Also wer soll denn da verantwortlich sein, dass das nicht passiert?
Es sind wieder die Plattform verantwortlich. Ich würde das einmal ganz kurz erläutern, damit es ein bisschen besser verständlich ist. Denn, was Victor auch schon gesagt hat, es ist sehr schwammig, es ist aber auch sehr wasserdicht, dieses Gesetz. Das heißt, was die Plattformen tun müssen, ist ein sogenanntes Risk Assessment zu machen. Das heißt, zu evaluieren, wie hoch das Risiko sein könnte, dass Kindesmissbrauchsdarstellungen über ihre Plattform verbreitet werden könnten. Und anhand von dieser Evaluation müssen sie Mitigation ergreifen, das heißt Dinge, die das verhindern würden. Und es gibt in jedem EU-Land dann Behörden, die grundsätzlich darüber entscheiden, ob diese Maßnahmen, die die Plattform ergriffen hat, angemessen sind, die können aber auch noch Schärfnahmen anordnen und die Plattformen werden grundsätzlich haftbar dafür gemacht.
Und das ist der entscheidende Punkt, weil sobald man sagt, das ist auch genau auch bei den Upload-Filtern, wurde gesagt, die Plattformen sind haftbar für Fehler. Und deshalb halten wir und alle Menschen, die sich damit ein bisschen beschäftigt haben, es für extrem wahrscheinlich, dass es tatsächlich überall kommen wird, weil wenn du dafür haftbar bist, dann wirst du aus einem betriebswirtschaftlichen Risiko, wirst du mehr oder weniger dazu gezwungen, im Zweifelsfall die ein bisschen zu krasse Verhinderungsmaßnahme zu treffen, weil du es dir nicht leisten kannst, zu sagen, ah ja, okay, dann passiert das mal irgendwie, keine Ahnung, 1000 Mal pro Jahr, ist zwar kein signifikanter Teil, trägt auch nicht signifikant zu dem eigentlichen Problem bei, aber es wird einzelne Fälle geben und dadurch halten wir es eben für extrem wahrscheinlich bis hin zu sicher, dass das sich auch auf Messenger ausweiten wird.
Das Interessante ist halt, dass es nicht nur so ist, dass die Anbieterinnen zu sehr überzogenen Maßnahmen greifen können, die Behörden können das auch anordnen, wenn sie im Rahmen dieses Risk Assessment sehen, dass die Anbieterinnen nicht genug dafür getan haben, das zu verhindern. Das heißt, sie können das erkennen, das berichten, das löschen und das blocken von solchen Inhalten per Anordnung juristisch gültig machen und könnten so auch Anbieterinnen dazu zwingen, zu scannen zum Beispiel.
Jetzt kommen wir schon an die Stelle, wo man das Ding so ein bisschen auseinandernehmen muss. Und das eine ist, dass man die Diskussion klar trennen muss, eben, dass es hier um interpersonelle Kommunikation geht. Es ist ja die Plattform, die sozialen Netzwerke, also um das andere, um das Gegenteil zu beschreiben, die sagen ja immer so, ja gut, was hier gepostet wird, das hat mit uns jetzt aber nichts wirklich zu tun. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn wir irgendwie von einem Facebook oder einem Twitter reden, wo einfach politische Kommunikation und Beeinflussung passiert. Aber wenn wir über interpersonelle Kommunikation oder Telekommunikation, wie es in Deutschland heißt, reden, dann ist das halt ein anderer Schuh. Die soll tatsächlich plattformagnostisch, ist, glaube ich, das Wort sein. Also im Sinne von, da ist der Anbieter dafür zuständig, die Infrastruktur zu stellen, der hat aber mit den Inhalten tatsächlich nichts zu tun. Die Schnittstelle, wo man ganz gut sehen kann, wo der Grat liegt, ist Telegram. Ne, da wird tatsächlich gestritten. Telegram, wenn man da irgendwie miteinander redet, dann ist das eigentlich Telekommunikation, aber wenn ein veganer Koch irgendwie 30.000 FollowerInnen hat und da Dings, dann ist das vielleicht doch schon irgendwie was anderes. Dann ist das vielleicht ein Telemedienanbieter. So, und das ist halt eben das Besondere bei der Chatkontrolle. Ne? Wir reden hier darüber, dass auf einmal es so sein soll, dass also die Anbieter eines Dienstes dafür zuständig sind, doch irgendwie, ne, also wenn ich euch richtig verstanden habe, dass dieser Vorschlag ist erstmal total technikneutral, also irgendwie müssen die Anbieter halt sicherstellen, dass wir da nichts machen, was dagegen verstößt. Ich möchte an der Stelle schon mal eine kleine Seitenkurve nehmen, und zwar die Anbieter. Wenn man jetzt ein Telegram hat oder einen Gmail oder einen Signal, dann ist der Anbieter relativ klar zu benennen. Aber jetzt gibt es ja auch diese ganzen verrückten Computerleute, die irgendwie dezentrale Dienste machen und so. Gibt es da schon Gedanken drüber, wer Anbieter ist? Ist jeder, der sich einen eigenen Matrix-Server, das ist auch ein Messenger, der aber sozusagen, den man auch selber betreiben kann, installiert, muss dann auch sowas machen?
Da steigt das natürlich eine schöne Steilvorlage zu den x-tausend Gründen, warum das alles eine ziemlich schlechte Idee ist. Es ist tatsächlich aber relativ weit hinten. Also ich kann dann gleich auch nochmal sagen, was das eigentliche Problem ist, aber auch technisch muss man sagen, die haben sich vermutlich einfach keine Gedanken gemacht. Weil, also uns sind schon ganz am Anfang, bevor das Gesetz auch rausgekommen ist, haben wir überlegt, ey, was ist das eigentlich dann mit? Also verschiedenste verschlüsselte Systeme, wie wollen die das da durchsetzen? Man hätte absolut erwartet, dass es sowas wie Ausnahmen für sehr kleine Plattformen gibt, Ausnahmen für privat betriebene Sachen, dass sich Leute Regeln überlegt haben für dezentrale Kommunikation. Das ist alles nicht der Fall. Das wird mehr oder weniger in den Ermessensspielraum dieses EU-Zentrums übergeben, was dann aber völlig ohne demokratische Legitimation da entscheiden wird, was es, das heißt, das wissen wir nicht, was da genau passiert, aber das Gesetz befähigt erstmal zu wahnsinnig viel und das ist das Problem. Aber jetzt finde ich eigentlich fast schwierig, dass wir ein sehr unwichtiges Problem an dem Gesetz genannt haben, ohne die allerwichtigsten Probleme zu nennen. Deshalb würde ich jetzt kurz nochmal hinterher schießen, was eigentlich die wichtigen Probleme sind. Und zwar, es bringt überhaupt nichts, weil das nicht der Ort ist, an dem Kindesmissbrauchserbildungen geteilt werden. Also wir wissen jetzt schon, wir müssen nicht mal sagen, die Leute werden das umgehen, sondern die Umgehungstechnik ist jetzt schon in Einsatz, weil jetzt schon...
Stopp. Wenn du sagst Umgehungstechnik, dann klingt das ja so, als wären die Leute da und würden woanders hingehen. Genau. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind doch sozusagen Messenger gar nicht der Ort, wo sowas passiert.
Ich meinte mehr die Technik, mit der man es umgehen würde, wenn man da wäre. Genau.
Ja.
Was tatsächlich gerade mehr passiert, oder was man weiß wenigstens, ist, dass aktuell werden die Links zu solchen Inhalten werden in Darknet-Foren geteilt und dann wird einfach wird ein Bild genommen, das wird selber verschlüsselt und dann kann man das irgendwo hochladen, einfach auf Google Cloud-Dings hochladen, weil da kann dann auch kein Scanner mehr was dagegen tun, wenn es von vornherein schon verschlüsselt ist und das Passwort teilt man dann einfach in diesem Darknet-Forum aus. Das ist das große Problem. So werden das Leute tun, so tun das auch Leute schon und da sind Scanner völlig irrelevant, da werden Messenger überhaupt nicht benutzt und deshalb es schießt einfach völlig am Problem vorbei und wird nichts verbessern.
Warte mal, stopp. Erster Punkt. Was ist das Darknet?
Okay, muss ich jetzt.
Pass auf.
Ich will das jetzt hier an der Stelle nochmal ausführlicher machen, weil im weitesten Sinne die technisch interessierten Menschen haben sich früher über diesen Begriff sehr lustig gemacht. Ne? Mhm. Das Darknet, da gibt es nur böse Sachen und so weiter und so fort. Das ist aber in der Diskussion mittlerweile so ein feststehender Begriff. Ne? Also ich finde auch zu Recht, aber trotzdem ist es, glaube ich, das nochmal eine Stelle, wo man sagen muss, wenn man das sagt, was meint man denn damit, mit das Darknet?
Wenn ich mich jetzt an einer Definition wage, würde ich mal sagen, das meint die Summe aller Internetseiten, die ausschließlich über das Tor-Netzwerk erreichbar sind. Und das Tor-Netzwerk kennt man, weil Menschen vielleicht den Tor-Browser kennen, was ein Programm ist, das man sich runterladen kann und dann sehr anonym im Internet surfen kann. Und damit kommt man dann unter anderem auch auf diese Tor-Webseiten, die die sind dann teilweise nur aus dem Tor-Netzwerk erreichbar und eben recht anonym, weil es da ein gewisses Protokoll gibt, mit dem man anonym bleibt.
Aber ich will es mal umdrehen, ne? Weil jetzt hast du es mit einer ganz bestimmten Technologie verknüpft. Könnte man auch sagen, das Darknet ist der nicht öffentlich zugängliche Teil des Internets im Sinne von, es gibt sozusagen Online-Dinge, die kannst du nur erreichen, wenn du genau weißt, wo es ist und wie es geht. Im Gegensatz zu der Rest des Internets, der immer sozusagen wenigstens schein- oder teilöffentlich ist. Ne? Also jede Webseite lässt sich googeln, jedes öffentlich geteilte Social-Media-Posting ist in irgendeinem Algorithmus drin und so weiter und so fort. Und es gibt aber eben auch Teile des Internets, die sind, und da ist Tor sozusagen eine Möglichkeit und wahrscheinlich auch die verbreitetste, die sind quasi wie so gated Communities. Da kommt man halt nur rein, wenn man weiß, wo es ist.
Genau, also das kann man sich, finde ich, immer ganz gut daran klar machen, wie die URLs, die wir halt kennen, aussehen. Das sind halt im Darknet sind es halt meistens lange wilde Kombinationen von Zahlen und Buchstaben und man kann nicht einfach nur so www.meineplattform.de eingeben. Das würde halt nicht funktionieren. Deswegen muss man sehr genau wissen, wo die Dinge liegen, um das zu finden. Und das wird dann halt auch in keinem Listing von irgendeiner Suchmaschine auftauchen.
Wo ich jetzt vielleicht aber nochmal ergänzen würde, dass es ja durchaus Linklisten und Strukturen für Darknet-Webseiten gibt. Also man kann sich das schon so vorstellen, dass es zum einen eine ganze Internetlandschaft gibt im Darknet, die halt nur für Leute mit Tor-Browser im Tor-Netzwerk zur Verfügung gestellt werden. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch nochmal Dienste, wo es gar keine Übersichten, die man gar nicht findet, sondern wo man genau die IP-Adresse wissen muss. Und jetzt ist mir gerade noch eingefallen, BitTorrent ist vielleicht auch nochmal so ein Zwischenfall. BitTorrent, ich erkläre es kurz, ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk, mit dem man sich Dateien schicken kann, was auch dezentral funktioniert. Ich weiß auch gar nicht, ob es da so kohärente Definitionen gibt, aber ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, das Internet ist mehr als das, was man auf Google findet. Und technisch gesehen ist jetzt die Summe der Dinge, die nur zugänglich sind, wenn man gerade einen Tor-Browser benutzt, das ist relativ klar abtrennbar. Und da gibt es einfach eine Summe von Foren, von Seiten, von Informationsseiten, die sich dir nur eröffnen, wenn du einen Tor-Browser benutzt. Und das ist gemacht dafür, dass da Leute eben anonym sind und dass es auch keinen Server gibt, auf den man drauf gucken kann, wer denn da jetzt genau gerade zugegriffen hat. Und die Leute eben keine IP-Adresse haben.
Ja. Jetzt muss man sagen, das Problem ist sozusagen, da kann man auch in so ein Rabbit Hole abtauchen. Ich will jetzt nur ganz kurz sagen, das ist auch was, das hat auch seine Berechtigung. Ne? Also sagen, ein Darknet, also im Sinne von ein nicht so leicht zugängliches Netz, wo man relativ anonym kommunizieren will, hat viele Vorteile, wenn man zum Beispiel in einer Diktatur kommunizieren will. Also die Deutsche Welle zum Beispiel betreibt meines Wissens nach eine Webseite über Tor im Darknet sozusagen, einfach weil man die dann angucken kann, ohne dabei erwischt zu werden von der Beispiel Internetüberwachung. So, aber da passieren halt auch diese Dinge und deswegen, ich will jetzt wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema kommen. Menschen, die Kindesmissbrauchsmisshandlungen, Bilder davon teilen, tun das eben auch über eine Technologie, die Verschlüsselung, Anonymität etc. etc. erlaubt. Und da sind dann sozusagen, wenn überhaupt, Messenger nur ganz am Ende der Kette. Aber wenn überhaupt, ihr habt gesagt, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Gibt es dazu irgendwie Studien, Erkenntnisse, irgendwas?
Also es gibt Ermittlungserfolge, die kann man halt anführen. Mhm. Also der bekannteste, da gibt es auch diverse Dokumentationen drüber, ist dieser Boys Town-Fall, wo sie so ein ganzes Netzwerk hochgenommen haben. Mhm. Und der hat es halt sehr deutlich gezeigt. Also diese Links und Passwörter werden halt im Darknet ausgetauscht. Grundsätzlich, weil das dann halt nicht nachverfolgbar ist und es ist auch sehr, sehr schwer, in diese Gruppen aufgenommen zu werden. Also da muss man sehr viel Zeit drauf verwenden, sich da sozusagen einzuschleichen. Und dann sind die Links und die Passwörter sozusagen im anderen Teil des Internets, das nennt man Clear Web, also bei einem Hoster deiner Wahl, was auch immer es ist, wo man dann diese Daten verschlüsselt runterladen kann und sie dann halt mit dem Passwort entschlüsseln kann und sich anschauen kann.
Weil du jetzt gerade einschleichend gesagt hast, liebe Leute, don't try this at home. Der Besitz von der Darstellung von Kindesmisshandlung ist auch zu Ermittlungszwecken, wenn man da, glaube ich, nicht irgendwie juristisch abgesichert ist, verboten und höchst strafbar.
Genau, das ist ganz wichtig. Also das hat diese Steuerung F-Recherche sehr gut gezeigt. Die konnten das nur machen. Also es gibt eine Recherche vom NDR und von Steuerung F, wo sie halt diverse Links aufgedeckt haben und zur Löschung bei Hosting-Anbieterinnen gemeldet haben. Und dann denkt man, kann man so vereinfacht auf die Idee kommen und sagen, ach Mensch, cool, wir crowdsourcen das jetzt und dann löschen wir ganz viele kinderpornografische Darstellungen aus dem Internet. Das wird so nicht funktionieren, weil das halt rechtswidrig ist, diesen Austausch oder auch die Anbahnung des Austausches vorzunehmen. Also never try this at home, please.
Ja. So, also das heißt, wir haben also eine Motivation für ein Gesetz, die sich so gar nicht mehr halten lässt. So kann man es, glaube ich, abkürzen. Ne? Also man sagt, wir wollen also in interpersonelle Kommunikation eingreifen und dann stellt sich heraus, ja Moment mal, in dem Rechtsgebiet, von dem ihr redet, spielt interpersonelle Kommunikation eigentlich keine Rolle. Wenn man da ermitteln will, gibt es durchaus Ansätze, aber es sind eben nicht die Kommunikation aufzumachen. Ich möchte an dieser Stelle, glaube ich, nicht nochmal fragen, warum machen die das? Weil ich glaube, das hatten wir in echt vielen, vielen verschiedenen Chaosradios auch schon. Es gibt einfach so ein sozusagen ein politisches Weltbild, das Überwachung als etwas Gutes darstellt und das immer wieder versucht, immer wieder auch unter, ich sag's mal, überspitzt Vortäuschung falscher Tatsachen. Ich möchte das jetzt irgendwie nicht justiziabel zitiert haben, aber wenn man das politisch verfolgt hat, kann man schon den Eindruck bekommen, da laufen Dinge komisch. So, aber zurück zum aktuellen Beispiel, Chatkontrolle. Was ich ganz spannend finde, ist der Name. Vielleicht könnt ihr den jetzt mal erklären, weil alles, was ihr bis jetzt erzählt habt, ist Folgendes. In der EU gibt es Leute, die denken, ja, möglicherweise könnten wir das hier mal zum Anlass nehmen, auch wenn es nicht so ganz stimmt, aber ja, zum Anlass nehmen, und überwachen jetzt interpersonelle Kommunikation. Interpersonelle Kommunikation im Internet ist ja sehr viel mehr als Messaging, also Chats. Warum heißt das denn Chatkontrolle?
Genau, also das ist ein Begriff, den Patrick Breyer von der Piratenpartei im letzten Jahr geprägt hat. Also dieses Gesetz steht schon relativ lange an, also es ist eine Verordnung. Und was man wissen muss dazu ist, es gibt schon eine Verordnung, die jetzt bald ausläuft, in der es den Anbieterinnen erlaubt wird, unverschlüsselte Kommunikation auf solche Inhalte zu scannen. Mhm. Und es sind halt primär, oder das Neue daran ist, dass jetzt auch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung betroffen ist und gescannt werden soll. Und dadurch kommt halt diese Prägung Chatkontrolle zustande. Dieser Entwurf an sich ist aber noch sehr, sehr, sehr viel mehr als Chatkontrolle, aber für, wie soll ich sagen, für das breite Framing ist aus unserer Sicht die Chatkontrolle und dieser Angriff auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung das Schlimmste, was mit dieser Verordnung droht. Und deswegen wird das halt auch überall als Chatkontrolle geframed. Man muss aber dazu sagen, das ist nur in Deutschland so. Also dieser Begriff ist extrem von Patrick Breyers Narrativ geprägt, weil der da halt schon über ein Jahr drüber spricht und eine Website hat und da hat alles erklärt. In anderen EU-Ländern, ich habe mich da mit anderen Aktivistinnen im digitale Rechte-Spektrum mal ausgetauscht, ist das überhaupt nicht so. Also das ist dann halt die Verordnung zum Schutz von Kindern online. So, das ist so der gängige Begriff. Das ist aber so total lang und da muss man immer sehr, sehr viel erklären. Und Chatkontrolle ist natürlich ein bisschen prägnanter an der Stelle.
Aber in anderen Ländern ist man trotzdem vehement dagegen.
Es ist, also das muss man auch sagen, in Deutschland würde man, denkt man sich erstmal so, boah, das sieht voll gut aus. Es haben sich diverse Politikerinnen dagegen positioniert, es haben sich EU-Abgeordnete dagegen positioniert. In anderen Ländern schlägt das Ganze medial nicht ganz so Wellen. Also im deutschsprachigen Raum, primär in Deutschland und Österreich, schlägt es ziemlich hohe Wellen durch CCC, Digitalcourage, Digitale Gesellschaft und in Österreich dann durch Epicenter Works, die da sehr engagierte Medienarbeit machen. In anderen Ländern ist es schon so, dass die Datenschutzorganisationen sich der Sache bewusst sind, die breiten Massen aber noch nicht so richtig darauf eingestiegen sind. Genau, so kann man das, glaube ich, ganz gut sagen. Also wir werden diesen Kampf auch nur gewinnen, wenn wir es sozusagen schaffen, dieses Narrativ, diese Geschichte, die wir da in den deutschen Medien geprägt haben, auch in anderen EU-Ländern so zu prägen und auch Leute zu mobilisieren, auf die Straße zu gehen.
Und dazu kann man vielleicht noch kurz ergänzen, dass das deshalb so wichtig ist, also wir müssen da ordentlich Stimmung machen. Wenn jetzt alles so weiterläuft, wie es bisher aussieht, dann sieht es wirklich finster für uns aus. Und die, also das, was jetzt passieren müsste, wäre, da muss noch viel passieren.
Bevor wir die Sache anzünden,
okay,
müssen wir sie erklären.
Okay.
Also immer, ne, sozusagen zwei Drittel Heißöl, ein Drittel Benzin, alles klar, aber erst am Ende, wenn der so. Wir sprechen später noch drüber, ne? Ich will nur, falls sich jetzt das jemand gerade fragt, ja, Moment mal, die reden jetzt irgendwie von Gesetzen, Verordnungen, was auch immer, darüber sprechen wir auch gleich noch, ja? Also was ist eigentlich eine Verordnung? Aber jetzt nochmal Chatkontrolle. Was nicht unspannend ist, dass man verschlüsselte Kommunikation zum Chat sozusagen hinschiebt, also dass man das als Bild nimmt, was da passiert, weil, ich sage jetzt mal einen Satz und ihr müsst ihn dann erklären, meine Macht als Moderator lässt mir das machen, und zwar Chats oder Messenger sind tatsächlich die niedrigschwelligste Möglichkeit, verschlüsselt zu kommunizieren. Wie ist das denn passiert?
Das ist eine großartige Entwicklung, die ich sehen würde als eine direkte Folge der Snowden-Enthüllungen. Du wirst fragen, was sind die Snowden-Enthüllungen? Die
Snowden-Enthüllungen
Bekanntmachung, also Edward Snowden war ein ursprünglicher Geheimdienstmitarbeiter der NSA und hat 2013 gesagt, jo Leute, ich habe hier Material und das beweist ziemlich gut, dass die Five, also die Geheimdienste von verschiedenen westlichen Staaten das ganze Internet überwachen. Und das haben sie auch getan. Und das tun sie auch immer noch. Aber in Folge daraus waren alle so, wow, fuck, die wissen ja alles über uns. Und dann waren alle so, okay, um uns davor zu schützen, müssen wir alles verschlüsseln. Und in Folge davon fing das an, dass man zunehmend angefangen hat, den Verkehr zu Internetseiten zu verschlüsseln. Das kennt man vielleicht als das kleine grüne Schloss links oben, wenn der HTTPS vor einer URL steht. Und hat es auch angefangen, dass Leute sogenannte Ende-zu-Ende verschlüsselte Messenger-Apps gebaut haben. Da ist in meinen Recherchen, also da gibt es schon ganz viele Techniken, aber ich glaube, die ersten, wo das dann sehr bequem wurde, waren zum Beispiel Threema. Und was auch sehr viele kennen werden, ist die Messenger-App Signal. Threema wurde 2012 das erste Mal vorgestellt, Signal 2014, also alle so um diese Range.
Ich will mal kurz anhalten, weil vielleicht, also wir haben Verschlüsselung auch schon oft gesprochen, an der Stelle, um das nochmal als Bild ganz klar zu machen. Weil ich finde es immer wieder, wenn man drüber nachdenkt, total spannend. Ne? Also wir haben ja gerade schon über den Unterschied zwischen Darknet und sozusagen Clear Web gesprochen. Mhm. Und zieht euch das nochmal rein, liebe HörerInnen. Es ist also nahegelegt und sozusagen sehr doll wahrscheinlich, man kann es halt nie genau wissen, weil Geheimdienste, aber sozusagen von dem, was Snowden uns da gesagt hat, alles, literally alles, was da draußen passiert, kann Teil einer Maschinerie sein. Ja, das gibt also sagen, es ist unfassbar viel, aber all das. Und dazu zählt eben auch alle Kommunikation, die in diesem Internet stattfindet. Also es war ja früher sozusagen, keine Ahnung, ein Forum oder ein soziales Netzwerk. Wenn das nicht verschlüsselte Verbindungen hat, dann sind auch die sogenannten Direktnachrichten, ne? Also wo man sich Leute einfach hin und her schreiben. All das kann da drin landen. Auch E-Mails. E-Mails, um es nur wirklich ganz kurz anzureißen. E-Mails sind letztlich Textdateien, die über verschiedene Rechner von schief nach schräg geschickt werden. Auch die können da drin sein. So.
Ja, das war die schlechte Ausgangssituation. Das muss man sich mal einziehen. Und was ich nur noch kurz meinen Bogen zu Ende erzählen wollte, ja. Und das hat verschiedene Leute und Communities motiviert, entsprechende Dienste und Services zu bauen, in denen das eben nicht mehr geht. Also in denen man, das Ziel ist, wir misstrauen unserem Internetanschluss und sagen, keine Ahnung, was da passiert, vielleicht läuft das hier ein Server von der NSA rein. Ich will jetzt aber trotzdem mit meinen FreundInnen auf eine Art und Weise reden können, dass wir uns ziemlich sicher sind, dass die NSA keine Ahnung hat, worüber wir geredet haben. Das war der Impuls. Und da kommt das alles her.
Ich frage mich gerade eine vielleicht etwas heretische Frage in diesem Umfeld ist, ob man der wirklich weiten Verbreitung von Ende zu Ende verschlüsselte Kommunikation nicht WhatsApp zugute halten muss.
Also WhatsApp, muss man sagen, war so ein bisschen late to the party. Also ja. WhatsApp ist erst im Jahr 2016 dazu gekommen und benutzt im Prinzip genau die gleiche Verschlüsselung wie Signal. Und ich finde das sehr schwierig zu sagen. Klar kann man da natürlich sagen, naja, WhatsApp hatte eine super breite Userbasis. Ich glaube aber, es ist einigen auch einfach gar nicht aufgefallen, dass da Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf einmal drin steckt. Ja. Und es hat sie ja sozusagen die 2 Jahre, die es Signal vorher gab, auch nicht davon abgehalten, WhatsApp trotzdem zu benutzen. Also das ist ja wieder dieses klassische, ich habe ja nichts zu verbergen. Ich glaube, dass das Bewusstsein in den letzten 3 Jahren gefühlt, würde ich sagen, deutlich extremer geworden ist, weil jetzt ja nicht nur die Geheimdienste in diesem Spielfeld mitspielen, sondern auch große Konzerne wie Facebook und Co., die halt auch gerne Daten absaugen möchten für wirtschaftliche Interessen. Und dadurch kommt halt auch eine erhöhte Sensibilisierung von Menschen zustande, die sagen, okay, also eigentlich möchte ich nicht, dass so ein großes Unternehmen aus meinen Daten Geld macht und irgendwie mein ganzes Userverhalten absaugt. Und deswegen sind viele Menschen, glaube ich, an sicherer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung interessierter, als sie es vielleicht vorher gewesen wären.
Und ich würde jetzt auch die steile These aufstellen, dass so Konzerne wie Facebook oder Meta heißen die ja heute, dass die nichts machen, weil sie gute Menschen sind, sondern vermutlich das gemacht haben, weil sie gefürchtet haben, es könnte irgendwie ein Plattformnachteil entstehen oder sowas. Mhm. Aber ich glaube, also die als allerletztes sind sonst ja durch besonders datenschutzpositives Verhalten aufgefallen. Und ich würde auch tippen, sie dachten so, naja, okay, bevor das jetzt einfach mega miese Presse gibt, machen wir es einfach. Die Inhalte wollen wir eh nicht haben. Wer mit wem kommuniziert, wissen wir trotzdem. Aber natürlich hat das im Endeffekt hat das dazu geführt, dass die Anzahl der NutzerInnen in Deutschland, die Ende zu Ende verschlüsselt kommunizieren, sicherlich gestiegen ist. Bedanken möchte ich mich jetzt aber trotzdem nicht bei Ihnen.
Nee, genau. Das kann ich nachvollziehen. Aber sozusagen, das ist eine interessante Entwicklung. Ne? Also einerseits Verschlüsselung ist für die, die es wollen, relativ leicht zugänglich. Und andererseits sozusagen ein Großteil der Userbase, ich habe jetzt die aktuellen WhatsApp-Zahlen nicht dabei, aber das ist ja wirklich jenseits von gut und böse 80% oder sowas. Also das ist einfach sehr weit verbreitet. Das passiert Leuten. Also Leute kommunizieren verschlüsselt, ohne es zu wissen sozusagen. Das kann tatsächlich auch passiert. Das heißt, wir leben in einer Welt, wo eine Verschlüsselung möglich ist. Jetzt müssen wir, glaube ich, noch einmal ganz kurz sagen, in eurem Feldzug habt ihr es geschafft zu erklären, was Verschlüsselung überhaupt ist. Also dieses Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das haben wir schon oft gemacht, aber ich will es immer wieder versuchen. Kann man das kurz erklären?
Ich denke schon. Also ich kann ja mal anfangen und Viktor macht weiter.
Go ahead.
Also, ich finde irgendwie immer, ja. Also ich möchte Viktor jetzt eine Nachricht schicken und ich möchte, dass Markus davon nichts mitbekommt. So, jetzt hast du vorhin schon gesagt, so dass E-Mails versenden so ein bisschen ist wie Postkarten durchs Internet zu schicken. Da kann jeder mitlesen. Und das heißt, Viktor und ich brauchen jetzt eine Möglichkeit, unsere Nachricht sozusagen so zu manipulieren, dass außer ihm und mir niemand anders weiß, was inhaltlich da drin steht. So. Dann müssen wir nämlich nicht dem Übertragungsmedium, also in diesem Fall dem Internet, vertrauen, sondern können einfach da alles reinschreiben, was wir wollen, das verschlüsseln, also das so manipulieren, dass niemand anders weiß, was da drin steht, und dann miteinander austauschen. Ganz grundsätzlich. Jetzt kann man da technisch noch ein bisschen tiefer einsteigen. Ich habe ja gesagt, manipulieren. Manipulieren heißt, dass wir da irgendwie einen Algorithmus drauf anwenden müssen, damit dieses Datenpaket sich verändert. Und da kann man auch unterschiedlich arbeiten. Wir haben ja das Wort Verschlüsselung, das heißt, wir haben wahrscheinlich einen Schlüssel, um das Ganze zu manipulieren. Und Viktor braucht auch einen Schlüssel, um das Ganze wieder zu entschlüsseln. Jetzt ist das irgendwie doof, wenn wir beide den gleichen Schlüssel haben und derjenige, der uns den Schlüssel klaut, das mitlesen kann.
Obwohl man sagen muss, da geht es jetzt, da macht sich das Feld auf. Also es gibt verschiedene Arten, wie man das jetzt leisten könnte. Vielleicht nochmal kurz als Veranschaulichung. Wir beide sitzen in verschiedenen Gefängniszellen. Du bist unser Gefängniswärter und wir finden dich beide richtig doof. Wir finden, also, und jetzt ist unser Ziel, wie können wir miteinander reden, ohne dass du mitkriegst, worüber wir geredet haben. So, und das ist jetzt ein sehr abstraktes Problem, da kann man jetzt Mathematik drauf werfen. Und da gäbe es jetzt zum Beispiel einmal die Möglichkeit, dass wir vielleicht Sichtkontakt haben in unseren Gefängniszellen und uns entweder mit Rauchzeichen oder mit Fingerzeichen irgendwie einen gemeinsamen Schlüssel zumorsen können. Und dann gibt es, wie gesagt, das sind alles Mathe-Spielereien, beliebig komplizierte Verschlüsselungsalgorithmen. Wie wir es dann schaffen können, wenn wir beide vorher einen gemeinsamen Schlüssel ausgemacht haben, diese Nachricht so zu verschlüsseln, dass du, selbst wenn du ganz schön viel Zeit hast, nicht drauf kommst, was da eigentlich drin stand. Weil wenn wir jetzt irgendwie anfangen zu sagen, unser Schlüssel ist 3, was bedeutet, dass wir jeden Buchstaben im Alphabet 3 weiterzählen, dann brauchst du halt vielleicht eine halbe Stunde mit einem Stift und einem Papier, aber hast du es rausgekriegt. Und die richtig coolen, aktuellen Verschlüsselungsalgorithmen, die sind mehr so, wenn der Schlüssel ausreichend lang ist, dass du so Millionen bis Milliarden Jahre bräuchtest, um es rauszukriegen. Selbst wenn du mega den krassen Computer hast. Und das ist dann ziemlich cool, weil so viel Zeit wirst du nicht haben. Und wenn ja, dann ist die Welt eh schon kaputt, also die Erde. Und
aber ich weiß, was ihr gesagt habt!
genau. Und das ist so ein bisschen das Ziel. Und jetzt ist aber viel von Verschlüsselung scheitert immer an der Schlüsselverteilung. Also wir hatten jetzt, in unserem Fall hatten wir den sehr bequemen Fall, dass wir zwei Gefängniszellen mit Sichtkontakt hatten. Da konnten wir dann über Rauchzeichen oder Spiegelgemorse konnten wir uns auf einen Schlüssel einigen. Angenommen, wir sitzen jetzt auf verschiedenen Kontinenten oder Inseln, dann geht das natürlich nicht mehr. Und das ist ein Problem, weil wenn wir nur dich als unseren verhassten, unvertrauenswürdigen Kanal haben, dann können wir uns ja nicht ohne weiteres so schon auf einen gemeinsamen Schlüssel einigen. Da gibt es dann natürlich trotzdem wieder technische Spielereien, wie das dann doch geht. Aber selbst wenn wir das jetzt könnten, wäre dann natürlich für mich auch wieder ein großes Problem. Wie kriege ich denn jetzt überhaupt raus, dass Khaleesi tatsächlich Khaleesi ist und nicht du Khaleesi bist? Und du sagst, ja komm, wir einigen uns jetzt auf einen gemeinsamen Schlüssel. Also wir merken, es ist alles ein bisschen kompliziert. Es gibt aber verschiedene Ansätze und zum Beispiel die E-Mail-Verschlüsselung löst das dann so, dass man sagt, es gibt irgendwo ein zentrales Register von Schlüsseln. Und dann wird ein besonders cooler Kniff der Verschlüsselung, und zwar die asymmetrische Verschlüsselung, benutzt. Und da haben wir nicht mehr den gleichen Schlüssel, sondern gibt es zwei Schlüssel. Und ich kann Khaleesi eine Nachricht schicken und ich muss nur sowas wie ihre Visitenkarte gehabt haben. Sie hat ihren privaten kleinen Schließfachschlüssel und mit ihrem Schließfachschlüssel kann sie Material entschlüsseln, was ich ihr geschickt habe, während ich es mit ihrer, nennen wir es mal, Visitenkarte geschickt habe. Und dann ist das alles ganz schick. Ich weiß nicht, in welchen Umfängen du jetzt noch Verschlüsselungsexzesse haben wolltest.
Naja, ich glaube halt tatsächlich, diese asymmetrische Verschlüsselung, ich glaube, das ist immer der Knackpunkt, um es Menschen zu erklären, die keine Vorstellung davon haben. Und da bin ich bis jetzt noch jedes Mal dran gescheitert, weil man muss immer Vergleiche nehmen, die hinken. Ne? Also sowas wie, es gibt eine Kiste und für die gibt es zwei Schlüssel. Und wenn man sie mit dem einen zuschließt, kann man sie nur mit dem anderen aufschließen und umgedreht. So, dann muss man aber sozusagen wissen, welcher Schlüssel das jetzt war und so weiter und so weiter. Das ist als Bild immer schwierig, aber wir können es könnt's vielleicht dabei belassen. Was ich ganz spannend finde, ist Folgendes. Es gibt eben dieses Konzept der asymmetrischen Verschlüsselung. Und das gibt es schon sehr lange. Und das gibt es auch in, sagen wir mal, beliebige Werte von benutzbar für Mailprogramme. Trotzdem hat sich das nicht durchgesetzt. Und jetzt haben wir aber gerade ja festgestellt, ja Moment mal, es gibt irgendwie Messenger, Millionen von Menschen nutzen die und da funktioniert es einfach. Was ist denn der Unterschied?
Also ich glaube, der Unterschied ist, dass den Userinnen da sehr viel abgenommen wird. Also warum Leute vielleicht keine E-Mail-Verschlüsselung verwenden, hat mehrere Faktoren. Weil ich muss mir dann erstmal meine Schlüssel generieren, ich muss wissen, wie ich den Schlüssel auf diesen Key-Server bekomme und ich muss dann wissen, welchen Schlüssel ich meinem Kommunikationspartner schicken muss. Ich darf meinen privaten Schlüssel nicht verlieren. Das Problem kennen irgendwie alle, so Privatschlüssel verlieren, das passiert auch den besten Technikern ab und an. So, es ist alles super kompliziert, es ist überhaupt nicht userfreundlich. Es ist jetzt inzwischen in vielen Mail-Programmen integriert und dann geht das auch ein bisschen einfacher. Aber ich glaube, das ist grundsätzlich das Ding. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel Signal hernehmen, dann lade ich mir Signal runter, lege mir da einen Account an und dann funktioniert es. So, ich muss dafür nichts mehr machen und das Ganze ist dann Ende zu Ende verschlüsselt. Genau.
Heißt das aber, dass die Verschlüsselung bei Messenger weniger sicher ist, wenn es einfach so funktioniert?
Ja, also ich glaube, da kann man sich auch stark reinwerfen. Jedes Verschlüsselungs- und Kommunikationssystem, was anonym und sicher kommunizieren ermöglichen soll, hat immer Annahmen und hat immer Kompromisse. Mhm. Und Signal macht zum Beispiel jetzt die Annahme bzw. den Kompromiss, indem sie sagen, naja, wir gehen mal davon aus, dass das erste Mal, wenn du mit einer Person eine Nachricht schreibst, dass das schon die echte Person sein wird und nicht die falsche. Und diese Annahme nennt man TOFU, Trust on First Use. Das heißt, das erste Mal vertrauen wir der Sache und dann gehen wir davon aus, dass das vermutlich schon geklappt hat. Bei E-Mail-Verschlüsselung funktioniert das zum Beispiel nicht so. Dabei wäre es jetzt, also das ist immer eine Frage von, wie sicher soll es sein und wo findet man einen guten Kompromiss zwischen Benutzbarkeit und Sicherheit. Und ich glaube, diese Messenger haben aber einen ziemlich guten Kompromiss gefunden und es gibt bei Signal aber trotzdem die Möglichkeit, um herauszufinden, ob die andere Person denn jetzt tatsächlich die Person ist, von der man es glaubt. Und zwar werden sogenannte Safety-Nummern, so Sicherheitsnummern angezeigt. Und die kann man vergleichen und gucken, ob das die gleiche ist. Und wenn das die gleiche ist, dann ist alles prima. Plus noch cooler, kann man tatsächlich mit dem eigenen Signal-Handy ein Foto von der fremden Sicherheitsnummer machen. Und dann sagen die beiden Handys, jetzt hast du es überprüft, weil dann hat man wie so einen zweiten Kanal, das ist jetzt wieder der Sichtkontakt zwischen unseren beiden Gefängniszellen. Wenn der auf einmal besteht, dann haben wir einen zweiten sicheren Kanal, auf dem wir sicherstellen können, hey, wir sind wirklich die zwei Personen, die gerade miteinander kommunizieren und nicht, dass du zu mir sagst, du bist Khaleesi und dass du zu Khaleesi sagst, du bist Victor.
Und ein ganz wichtiger Hinweis, weil ich glaube, die meisten Leute haben das auch schon gesehen. Also man sieht häufiger mal in so Gruppenchats, sowohl bei WhatsApp als auch bei Signal, dass sich von irgendjemand die Safety-Nummer geändert hat. Mhm. Und eigentlich müsste man jedes Mal, wenn man wirklich sicherer kommunizieren möchte, wenn man diese Meldung kriegt, Kontakt zu dieser Person aufnehmen und sagen, hey, deine Sicherheitsnummer hat sich geändert, wir müssen uns jetzt treffen und das einmal abgleichen, um zu gucken, ob das wirklich noch du bist. Also das ist nämlich ein Indikator dafür, dass da irgendwas passiert ist.
Also in der Regel ist es dann ein neues Handy, ne?
Ja, genau. Also es ist in der Regel total unproblematisch, aber es ist, denke ich, trotzdem gut zu wissen, dass es diesen Mechanismus gibt und ich glaube, es machen auch die wenigsten, dass die sich dann nochmal die Safety-Nummer abgleichen zum Beispiel. Also das ist,
Und das ist, ne, da sind wir oft sozusagen an der Spur einer interessanten gesellschaftlichen Entwicklung, weil das funktioniert ja, wenn wir es jetzt praktisch ansehen, über Plausibilität. Weil wenn ich sozusagen, wenn ich, keine Ahnung, Beispiel von vorhin, wenn ich in einer Diktatur bin, wo ich Angst um mein Leben haben muss, dann würde ich wahrscheinlich nicht zu irgendeiner Signal, zu irgendeiner Telefonnummer, die mir gegeben hat, schreiben und dann davon ausgehen, naja gut, wenn er jetzt gegenüber schreibt und ich den gerade nicht im selben Raum habe, wird es schon irgendwie stimmen. Aber für unseren Alltag geht das natürlich. Ne? Also wenn mir irgendwie, keine Ahnung, Danimo aus dem Chaos-Radio-Team eine Nummer gibt und sagt, die ist von Viktor und dann gebe ich dir mein Signal ein und dann antwortet da jemand und wir unterhalten uns sozusagen wie Viktor und rufen uns an vielleicht sozusagen, dann ist es halt relativ plausibel, dass jetzt wirklich ein verschlüsselter Kontakt zusammengekommen ist. Und an der Stelle ist sozusagen der Nachteil und der Unterschied zu E-Mail, ne? Also die E-Mail-Verschlüsselung ist tatsächlich von der Usability so gestaltet, dass sie davon ausgeht, nee, wenn du es nicht sichergestellt hast, dann mache ich es dir auch eher schwer, dass ihr euch verschlüsselt kommuniziert. Und der Effekt von dieser Plausibilität ist aber, also von dieser Plausibilitätsprüfung in Anführungszeichen ist, dass wir eben ganz viel verschlüsselt kommunizieren. Das heißt, im 1-zu-1-Fall kann das immer noch irgendwie komisch sein. Also wie gesagt, wenn man sein Leben drauf verwetten muss, dass das funktioniert, würde man das nochmal komplizierter machen. Aber das heißt eben, unser Standardkommunikationsweg ist auf einmal verschlüsselt. Und das heißt, und da sind wir bei der Sache, mit der du vorhin angefangen hattest, Viktor, dann sind wir bei Snowden. Ne? Es ist eben nicht mehr so einfach, anlasslos einfach alle Kommunikationsdinge mitzuschneiden. Du wolltest gerade was sagen, Viktor?
Ich wollte nur kurz ergänzen, dass das vielleicht auch mehr einfach Designschwierigkeiten sind, dass das bei E-Mail nicht geht. Mhm. Theoretisch, wenn es einen gemeinsamen Server und ein gemeinsames Protokoll gäbe, könnten sich ja auch zwei E-Mail-Adressen sagen, ja, cool, Digi, du wirst vermutlich der sein, von dem du sagst, dass du bist, lass mal Schlüssel tauschen und lass mal hier einen verschlüsselten Kanal bauen. Das tun die Dinger halt nicht bei E-Mail, weil es nicht diese dezentralen Server gibt, die sich konkret um Verschlüsselung kümmern und faktisch gesehen, also wie das mit den Key-Servern gedacht ist, lädt man sich da auch irgendeinen Schlüssel runter und das Sicherheitskonzept ist dann ja eigentlich, dass dir jemand eine Visitenkarte gegeben haben muss, wo der Fingerprint draufsteht und das tut sowieso niemand und das hat einfach die Praxis gezeigt, dass das leider alles etwas kompliziert ist und genau, da nimmt dir Signal einige Schritte davon ab. Und wenn du tatsächlich die Sicherheitsnummern verglichen hast, dann bist du dir auch sicher, dass es die andere Person ist.
Jetzt funktioniert ja, könnte man jetzt sagen, das ist auch ein Erfolg, dass es gibt ja immer dieses By Design. Also man sagt irgendwie, Plattformen sollen mit Datenschutz By Design oder eben Kommunikationsmittel sollen secure By Design sein. Ist das, oder Privacy By Design, ist das sozusagen quasi ein Erfolg? Frage ich mich jetzt gerade, weil E-Mail ist ja sozusagen, es gab erst E-Mail. Und dann hat on top jemand eine Möglichkeit entwickelt, wie das verschlüsselt ist. Und Messenger wie Threema, Signal oder jetzt irgendwie auch das Matrix-System sind ja entwickelt worden mit sozusagen von Grund auf mit der Grundannahme, wir wollen Ende-zu-Ende verschlüsselte Kommunikation möglich machen. Glaubt ihr, das ist ein Unterschied oder ist es eher so ein Glückstreffer?
Ich glaube, das ist eher so ein Glückstreffer, weil bei WhatsApp haben sie es ja zum Beispiel auch nachrüsten können. Ne?
Ja, aber das ging aber nur, weil es ein zentralisiertes System ist, ne?
Ja, das stimmt natürlich.
Das Problem bei E-Mail ist ja sozusagen, das ist ja, es gibt ja nicht den einen E-Mail-Betreiber, sondern ganz viele verschiedene Server und deswegen konnte man es, und es gab schon ganz viel Software und WhatsApp hatte halt den Vorteil sozusagen, das wird auf einer zentralen, also es ist nicht ein Server, aber es wird auf einer zentralen Infrastruktur betrieben und es wird, die Benutzungssoftware wird zentral auch ausgeliefert.
Ja, das würde ich auch sagen. Das ist ein großer Unterschied. Es wird viel einfacher, wenn man selber der Server ist und wenn man alle Clients kontrolliert. Also wenn auch alle Clients gleich sind und es nicht so ein sehr offenes System ist, wo alle vielleicht auch ein bisschen was anderes machen. Und ja, deshalb würde ich sagen, wird es dir da sehr einfach gemacht. Und jetzt muss man bei Signal noch sagen, die sind ja, also Signal, da ist das ja in den Kern, das Signal-Protokoll heißt Signal-Protokoll, da ist das wirklich in den Kern eingebaut gewesen. Ne? Also bei WhatsApp wurde das nachgerüstet. Signal ist ja gestartet mit dem Ziel, einen Ende-zu-Ende verschlüsselten Messenger zu bauen.
Khaleesi, du wolltest gerade noch?
Alles gut.
Okay. Das heißt, also wenn man jetzt sagt, irgendwie, was ist denn das beste Beispiel, müsste man eigentlich sagen, das ist Matrix, ne? Weil das sozusagen eben nicht, weil da ist wirklich nur, ist es das Protokoll, ist es dezentral möglich, aber gut. Andere Diskussion. Lass uns zurück zur Chat-Kontrolle kehren. Weil, die nächste, jetzt haben wir sozusagen ein bisschen erklärt, ne, also wir reden über diese EU-Verordnung, wir klären später noch, was eine Verordnung ist. Wir haben jetzt erklärt, also warum das irgendwie relevant ist oder wogegen sich das richtet. Und jetzt finde ich, der spannende Punkt ist, es gab ja in der Vergangenheit eigentlich, wenn sowas anstand, immer die Versuche, die Verschlüsselung aufzuweichen. Ne, also eher sowas wie zu sagen, aha, ihr kommuniziert Ende zu Ende verschlüsselt, könnt ihr vielleicht auch einen Schlüssel bei uns hinterlegen? Oder so zentrale Anbieter zu sagen, ja, also wenn ihr euren Leuten das irgendwie ermöglicht, dann vielleicht könnt ihr ja so. Und das hat man ja, und das finde ich, vielleicht könnte man fast schon eine positive Nachricht, das hat man ja aufgegeben. Also ja, wir kommen gleich dazu sozusagen, wie das jetzt ein neuer, anderer Angriff ist. Aber Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wird doch erstmal nicht in Frage gestellt, oder?
Also ich würde bei meinem Jein bleiben, okay, um ehrlich zu sein. Prinzipiell, was du sagst, ist richtig. Ich glaube, die Gesetzgeberinnen haben gemerkt, dass wenn sie mit diesem Verschlüsselung mit Backdoors, ich glaube, es ist Sicherheit durch und trotz Verschlüsselung ist ja so dieser famose Satz, den wir mal von der EU-Kommission gehört haben, anfangen, dann wird es sozusagen sofort abgeschmettert mit Argumenten von Privatsphäre, Sicherheit und Angst vor mehr Überwachung. So, und man kann sozusagen sagen, die Gesetzgeberin haben gelernt, dass sie damit nicht so gut Überwachungsmaßnahmen durchsetzen können. Mhm. Und deswegen schreiben sie sich sozusagen jetzt ganz groß auf die Plan, wir können das trotzdem alles machen, ohne eure Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu gefährden, und haben dann diesen schönen Begriff von einer technologieneutralen Gesetzgebung in ihrer Verordnung in diesem Fall und können dann sagen, ja, nee, aber Ende-zu-Ende-Verschlüsselung greifen wir gar nicht an. Andersherum schreiben sie aber auch nicht rein, dass Ende-zu-Ende-Verschlüsselung explizit geschützt werden muss. Das sollte man an der Stelle immer im Hinterkopf behalten.
Jetzt ist ja aber sozusagen die, und dann können wir jetzt vielleicht tatsächlich zur Umsetzung kommen, jetzt ist ja aber das, also es steht ja nicht drin, wie es geplant ist, aber es gibt ja sozusagen, die Expertinnen sagen ja, okay, wenn ihr das so umsetzen wollt, dann gibt es genau einen technischen Weg, wie man das machen kann, ohne die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufzuweichen, und vielleicht könnt ihr den jetzt mal skizzieren. Was genau soll da passieren?
Ja, also dazu nochmal ganz kurz etwas bisschen Grundlegenderes, dazu komme ich gleich, aber okay. Ich glaube, es ist nochmal gut, darüber nachzudenken, dass es gibt wie so vier Szenarien. Angenommen, ich habe ein mathematisch solides Verschlüsselungsmodell. Ne, also es gibt eigentlich fünf Grundarten, wie man an verschlüsselte Kommunikation rankommt. Grund 1, du hast
also rankommen im Sinne von nicht, wie man sie umsetzen kann, sondern wie man sie
genau, danke, kann. Wie eine Sicherheitsbehörde mit Inhalte mitlesen kann. Grund 1, es gibt eine mathematische Schwachstelle in der Kryptographie, in dieser Verschlüsselungstechnik, und deshalb gibt es irgendeine Abkürzung, wie man es besonders schnell schafft, Schlüssel zu erraten und das Ding trotzdem entschlüsseln kann. Das wollen wir eigentlich nicht. Wenn man das vorschreiben würde, dann würde man eigentlich echte Verschlüsselung verbieten, und da haben mittlerweile die irgendwie gelernt, okay, das ist jetzt irgendwie, das ist es nicht. Und das wäre auch extrem gefährlich, weil, wie gesagt, Schwachstellen gibt es nicht, Hintertüren gibt es nicht immer nur für die Guten, die gibt es auch für die Bösen. Und das würde einfach auch sämtliche Geheimdienstgeheimnisse und Unternehmensgeheimnisse und alle Geheimnisse, die wir als Gesellschaft haben, alle gefährden. Und dann gibt es vier weitere Arten und Weisen, wie wir an diese Kommunikation rankommen können. Das ist die erste Art, dass ich einen Trojaner auf dem Gerät installiere. Daher kommt die Staatstrojaner-Idee, weil die Leute gesagt haben, okay, shit, wir können jetzt ja gar nicht mehr im Internet überwachen, na, dann müssen wir ran an die Geräte. Und das war die Idee, die ja auch völlig hirnrissig ist, von wir installieren einen Trojaner auf den Geräten, der damit trotzdem furchtbar rechtssicher und überhaupt nicht fälschbar die Kommunikation mitschneidet. In der Praxis könnte der aber irgendwas am Gerät manipulieren, weil der halt tief dick in dem Handy sitzen muss.
Ich will ja nicht sagen, dass es dazu ein Chaosradio gibt, aber
möglicherweise gibt es dazu ein Chaosradio. Ich würde sogar wetten, verschiedene Folgen.
Und einen verdächtigen
Folgen.
Song.
Ja, genau, alles.
Und einen verdächtigen Song.
Es gibt, die nächste Sache ist Brute Force. Also wenn man ausreichend viel Zeit hat und ausreichend viel Kapazität, dann kann man theoretisch, besteht bei jedem Verschlüsselungssystem theoretisch die Möglichkeit, alle möglichen Schlüssel durchzuraten und einfach zu warten, bis der richtige rauskommt. Wenn das Verschlüsselungssystem aber solide gebaut ist, dann dauert das Millionen bis Milliarden Jahre. Deshalb ist das dann oft sehr unpraktikabel, aber also diese theoretische Möglichkeit gibt es auch immer. Und das Letzte, was immer geht, ist, dass man sagt, okay, dass man die App auf dem Gerät, bevor die Verschlüsselung passiert, die zwingt, guck dir den Inhalt an. Und das ist das, was hier passiert. Man hat das Client-Side-Scanning, also gerätseitiges Überprüfen, Kontrollieren, Scannen von Inhalten. Und deshalb kann man, also wir sind da irgendwann mal drauf gekommen, eigentlich ist das, wenn man so möchte, ein KI-basierter Massenstaatstrojaner, weil es das gleiche macht wie der Staatstrojaner, aber es kriegen nicht nur einzelne Leute, sondern es kriegen alle Leute und das Ding überlegt, detektiert KI-basiert, ob denn jetzt eine Nachricht ausgeleitet werden soll oder nicht.
Ja. Der Reihe nach, bitte.
Also.
Was genau passiert da auf dem Gerät?
Genau, Client-Side-Scanning. Vielleicht erinnern sich einige von euch an die Debatte, die wir im letzten Jahr mit Apple hatten. Apple hat nämlich schon mal angefangen, sowas zu bauen. Und so der große Werbespruch war halt, dass sie dabei weiterhin die Privatsphäre ihrer Userinnen sicherstellen können. Was ist Client-Side-Scanning also? Victor hat ja schon gesagt, das passiert irgendwie vorher auf dem Gerät. Und wir müssen natürlich, damit es vorher auf dem Gerät passieren kann, ein paar Voraussetzungen schaffen. Also erstmal müssen wir, wenn wir es jetzt ganz einfach machen, also suchen nach bekannten Materialien, müssen wir irgendwas haben, wogegen wir das prüfen können. Das heißt, man hat eine Datenbank mit Bild-Hashes, also Hashes, die aus Bildern...
Was ist ein Hash?
Du hast nur darauf, du hast nur darauf gewartet, dass ich jetzt auch mal dran bin. Also, ein Hash ist im Prinzip ein Algorithmus, der auf ein Bild angewandt wird und das wird dann halt, also wie eine Funktion, das heißt, es wird auf was angewandt und am Ende kommt was raus, das hat auch immer die gleiche Länge, eine festgelegte Länge. Genau. Und dadurch hat man nicht das Problem...
Ein Fingerabdruck könnte man sagen.
Ja.
Also was ich gerne über Hashes sage, ist, alle digitalen Daten sind ja Zahlen letztlich. Und man kann auf digitale Daten Mathe raufwerfen und da kommt ein eindeutiger Wert drauf. Das heißt, jedes Mal, wenn man was reinwirft und da kommt hinten derselbe Wert raus, kann man relativ sicher sein, dass man vorne wieder dasselbe reingeworfen hat.
Genau. Das ist eine viel bessere Erklärung als meine.
Dankeschön, so. Ich wollte jetzt gar nicht.
So, was heißt das also? Wir haben also diese Hash-Datenbank und wir müssten dann auf unserem Gerät, also wenn ich jetzt an Victor zum Beispiel ein Bild schicken möchte, würde dieses Bild auf meinem Gerät gehasht werden und es würde geschaut werden, ob in dieser Bilddatenbank dieser Hash schon liegt und wenn ja, würde das als verdächtiges Material markiert werden und dann entsprechend ausgeleitet werden. Also an Ermittlungsbehörden weitergeleitet.
Also wird automatisch dahin geschickt werden.
Genau.
Aber das hört sich doch erstmal gar nicht so schlecht an eigentlich.
Ja, aber also es gibt mehrere Dinge, die man da bedenken muss. Erstmal würde das heißen, dass wirklich alles erstmal abgeglichen werden muss. So. Und wer die Macht über diese Datenbank hat, hat auch die Macht darüber, was weitergeleitet wird. Also weitergeleitet nicht an meinen Kommunikationspartner, sondern weitergeleitet an die entsprechende Behörde, die diese ganze Geschichte überwacht. So.
Okay.
Vielleicht könnte man noch also einsteigen und sagen, also erst das Wichtigste ist ja eigentlich, das Ding ist völlig unwirksam, weil es völlig am Problem vorbei ist. Das zweite Ding ist, das ist gefährlich, weil es erstens nicht praktikabel ist, die wenigen Kindesmissbrauchsabbildungen überhaupt zu finden. Weil jetzt kann man sich überlegen, wie tut man das? Entweder man sagt, wir suchen bekanntes Material, dann muss man irgendwo eine Liste haben von allen bekannten Kindesmissbrauchsabbildungen. Oder man sagt, wir bauen da eine zauberhafte KI, die dazu in der Lage ist, aber auch die wird Fehler machen.
Aber wir wollten ja jetzt erstmal grundsätzlich nur bei Client-Side-Scanning bleiben, wenn ich Markus richtig verstanden hat und noch keinen Abstecher über alles machen. Deswegen sage ich, wir gehen jetzt von bekanntem Material aus, grundsätzlich, was ist Client-Side-Scanning und was ist das Problem? Mhm. So.
Genau, das habe ich jetzt nicht verstanden, weil wenn man von diesen Hash-Werten ausgeht, die sind ja relativ genau. Das heißt, man würde sagen, also gut, das Gerät rechnet also diesen Wert auf, das passiert auch nur bei mir auf dem Gerät. Und erst wenn ich da wirklich exakt dasselbe Bild habe, wie in der Datenbank hinterlegt ist, dann wird das ausgehalten. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten von Missbrauch, die ich mir da vorstellen kann. Die will ich jetzt erstmal abfragen. Das eine ist, es hat ja in der Vergangenheit auch so Einzelfälle gegeben. Ne? Also irgendwie Polizisten nutzen Datenbanken, um Person XY zu stalken. Ist das was, was man auch hier sozusagen nimmt? Also irgendjemand macht ein Hashwerk in die Daten, Hashwert in die Datenbank und sagt, hier schick mir mal dieses sexy Bild von diesem Blumentopf und leitet das aus. Oder ist das eher hier kein Problem, das gesehen wird?
Also wenn wir uns das Gesetz anschauen, ist es halt so, dass diese Behörde grundsätzlich an Europol angegliedert wird. Mhm. Und mehr weiß man noch nicht genau. Also die wird jetzt auch schon aufgebaut im Hintergrund, obwohl diese Verordnung noch gar nicht durch ist. Und ich glaube, ich persönlich würde grundsätzlich erstmal das Missbrauchspotenzial höher einschätzen, wenn es um politische Dinge geht. Also zum Beispiel, das beste Beispiel ist, glaube ich, ein Demoaufruf. Mhm. Wenn ich rausfinden will, wer alles auf eine Demo gehen wird, oder wenn ich Bilder einfach aus dem europäischen Raum verschwinden lassen will, weil wenn das ausgeleitet wird, wird das halt entsprechend oder kann das auch entsprechend gesperrt werden. So. Mhm. Das heißt, das ist nämlich das höchste Missbrauchspotenzial. Ich kann halt einfach dafür sorgen, dass bestimmte Bilder einfach gar nicht mehr im europäischen Rechtsraum auftauchen würden und dadurch halt ganze Dinge unterbinden sozusagen. Ne?
Was, was jetzt natürlich schon so eine, das ist ein mögliches Missbrauchsszenario, würde ich sagen. Ne? Das steht so im Gesetzesentwurf nicht drin. Was ich vielleicht aber noch sagen würde, eigentlich geht es ja ums vertrauenswürdige Kommunikation. Also wenn ich Khaleesi eine Nachricht schreibe, dann möchte ich wirklich sicher sein, dass ich vertrauen kann, dass die nur bei ihr landet, dass sie bei ihr landet und zwar nur bei ihr landet. Mhm. Und das Problem an Client-Side-Scanning ist jetzt, dass ich meinem Gerät nicht mehr vertrauen kann. Da ist wie so eine kleine Person auf meinem Gerät, was sich jede von meinen Chatnachrichten anguckt und jedes Bild und jeweils kurz sich so an den Bart fasst und überlegt, ist das eigentlich gut oder nicht? Und wenn ich Pech habe, aus richtigen oder aus falschen Gründen, wird mein Gerät sich gegen mich entscheiden und illoyal werden und statt die Nachricht, die ich eigentlich Khaleesi schicken wollte, tatsächlich an Khaleesi zu schicken, einfach jemand anderem schicken. Das heißt, mein Gerät hat wie eine PETS-Funktion eingebaut, von der ich nicht sicher sein kann, dass sie korrekt funktioniert und dass sie auf jeden Fall technisch in der Lage ist, Dinge, die wirklich nur für Khaleesi gedacht waren, an irgendjemand anderes zu schicken. Und das ist ein massives Problem, weil ich nicht bei jeder Nachricht weiß, ich kann mir nicht mehr sicher sein. Das ist relativ wahrscheinlich, aber ich weiß nicht genau, wie gut diese kleine Person, die da sitzt und sich am Bart krault, wie gut die diese Sachen entscheiden kann. Ich weiß nicht genau, wie gut die in der Lage ist, wie wohlgesonnen die mir ist, ob ich mich gut verstehe oder nicht, ob die mir vielleicht auch, also ich habe keine Ahnung, muss man einfach sagen, und die kann auch einfach Fehler machen. Und das, wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass das tatsächlich passiert, und das ist das Problem.
Das heißt, ihr habt so ein ganz grundsätzliches Misstrauen gegenüber EU-Behörden? Höre ich das richtig raus?
Also ich glaube, ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber EU-Behörden ist, glaube ich, durchaus angemessen. Also wenn man als Beispiel nimmt, dass Europol ja ungern illegal erhobene Daten löschen möchte, zum Beispiel, kann man da durchaus von einem Misstrauen ausgehen, aber ich glaube, was uns an dieser Stelle viel wichtiger ist, der Punkt ist, dass wir vertrauenswürdige Kommunikation sicherstellen. Also, dass mein Gerät, ich vergleiche das immer mit einem Tagebuch, also ein Smartphone ist eigentlich das Persönlichste, was wir haben. Wir tippen da alle unsere eigenen Gedanken drin, wir tippen da alle Gedanken, die wir mit der Familie oder Freundinnen und PartnerInnen teilen möchten, rein. Und genauso wie beim Tagebuch wollen wir ja auch wirklich, wirklich, wirklich die Macht darüber haben, wer da reingucken darf und wer nicht. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der hier so massiv wichtig ist, dass mein Gerät, also dass ich der Herr oder die Herrin meines Gerätes bin, und durch Client-Side-Scanning würde dieser Part mir genommen werden. Und das ist für mich das größte und das schlimmste Störgefühl, was man eigentlich haben kann. Also Sicherheitsforscherinnen haben das, als diese ganze Apple-Debatte zu Client-Side-Scanning aufkam, als the bugs in our pockets bezeichnet. Und das ist halt sehr treffend. Also das führt auch zu anderen Sicherheitsimplikationen, aber primär halt dazu, dass ich meinem Gerät nicht mehr vertrauen kann.
Und wir können vielleicht auch sagen, wir haben ja nicht mal, also ich persönlich halte das nicht mal eine Fehler aus bösem Willen für das Wahrscheinlichste, sondern einfach aus Inkompetenz / fehlender Leistung von diesen Erkennungssystemen, weil wenn wir uns überlegen, wir haben, ich glaube, 500 Milliarden Chat-Nachrichten pro Tag in der EU, da ist jedes System, was sich auch nur bei jeder tausendsten Nachricht irrt, da entstehen immer noch gigantische Mengen an Chat-Nachrichten, die völlig unberechtigterweise an die Polizei weitergeleitet wurden. Und bei jeder Chat-Nachricht von mir weiß ich da nicht genau, okay, ja fuck, wenn ich im Jahr 10.000 Nachrichten verschicke und dieses Ding jede tausendste Sache fälschlicherweise erkennt, dann landen ja 10 Nachrichten pro Jahr bei der Polizei von mir. Welche denn jetzt? Ist es jetzt die nächste? Keine Ahnung. Und dieses Urvertrauen in meinen verschlüsselten Kanal, das ist dann halt weg.
Ich frage mich gerade, ist euch in der Diskussion, wenn ihr das sozusagen vortragt, auch schon das Argument begegnet, weil, also ich habe das in anderen Situationen manchmal gehört, deswegen frage ich euch das jetzt, dass Leute dann sagen, ja, na gut, das ist schon was anderes, aber die Leute geben ja in den sozialen Netzwerken eh so viel von sich preis, da macht das ja auch keinen Unterschied mehr.
Also diese Frage ist uns tatsächlich noch nicht so begegnet, deswegen finde ich das sehr interessant. Mein Argument wäre da einfach ein... Man könnte es auch ein bisschen naiv nennen, aber Menschen sind sich ja in sozialen Netzwerken darüber bewusst, dass das öffentlich einsehbar ist. Wenn ich jetzt aber meinem Partner, meiner Partnerin zum Beispiel ein Nacktbild schicken möchte, dann habe ich ja überhaupt gar kein Interesse daran, dass es jemals von irgendjemand anderem außer meinem Partner oder meiner Partnerin gesehen werden wird. So. Und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Und ich glaube, das ist auch etwas, was uns allen klar ist, dass es einfach Dinge gibt, die wir auch so nie auf öffentlichen Social-Media-Kanälen teilen wollen würden.
Gibt es denn eigentlich bei diesem Ding, das ist ja bei anderen Überwachungsgesetzgebungen manchmal passiert, dass Leute gesagt haben, also das wollen wir vor allen Dingen machen, um Missbrauchsabbildungen zu verhindern. Und dann kommt irgendwie 3 Tage, 3 Monate, 6 Jahre später jemand sagt, ja, aber wir könnten es auch für Steuerfahndung benutzen oder bei Drogendelikten oder bei Urheberrechtsverletzungen. Ist das hier auch schon sozusagen, gibt es da auch schon Leute, die diese Idee haben?
Ja, und das ist tatsächlich total interessant. Also wir sind jetzt noch nicht in so das Rechtliche so eingestiegen, aber das ist nicht nur die Ablösung für die bisherig bestehende Verordnung, sondern es ist auch eine Spezifizierung für den Digital Services Act. Also der Digital Services Act, der ist aus der Datenschutzbubble gesehen relativ glimpflich verlaufen und relativ gut für uns verlaufen, aber alles, was sie sozusagen im Digital Services Act nicht durchbekommen haben, finden wir jetzt in dieser Verordnung wieder. Und diese Verordnung ist halt sehr generell und schwammig formuliert und jetzt, ich sag mal, Kindesmissbrauchsdarstellung durch Terror zum Beispiel auszutauschen, ist nicht so wahnsinnig weit hergeholt. Also man muss sich immer der Sache bewusst sein, dass wenn man durch eine solche Verordnung ein derartiges Überwachungswerkzeug schafft, schafft es auch immer die Möglichkeit, es auf andere Bereiche auszuweiten, weil es ist da und ob ich jetzt nach Kindesmissbrauchsdarstellung in Form von Bildhashes suche oder nach Terrordarstellung, sage ich mal so in Anführungsstrichen, der Unterschied ist technologiebezogen gar nicht so riesig.
Also das heißt, es gibt noch konkret keine Ansätze, von denen ihr gehört haben, aber ihr geht davon aus, das könnte dann sehr leicht, zu leicht passieren.
Quasi. Ja, man muss auch immer sagen, wenn wir solche Werkzeuge bauen, dann baut Meta das ja. Und Meta gibt es nicht nur in Europa. Das heißt, es ist ja nicht nur so, dass dieses Werkzeug durch neue Gesetzgebungen auf EU-Ebene missbraucht werden kann, sondern dass, wenn wir in repressiven Staaten landen mit diesen entsprechenden Firmen, die sagen, also für die EU, da habt ihr doch diese coole Client-Side-Scanning-Technologie gebaut. Wir haben hier so ein paar politische Gruppen, die uns ein bisschen nerven. Wir würden das jetzt gerne nutzen, um deren Kommunikation mal ein bisschen zu überwachen und zu stören. So, der Sache sollte man sich halt auch bewusst sein, die man da im Hinterkopf behalten sollte.
Ist das eigentlich sozusagen im Endeffekt dann so ein bisschen eine Diskussion, dass die Befürworter sagen, ja gut, man kann das richtig bauen Und dann funktioniert das auch. Und die KritikerInnen, die sagen so, nee, alleine die Idee macht das System quasi kaputt.
Also, ich habe noch überhaupt keine Vorstellung gesehen von irgendjemand, wie man das technisch korrekt bauen könnte, tatsächlich. Also, niemand in diesem Gesetz steht es nicht drin und niemand konnte überzeugend, für mich persönlich überzeugend darstellen, wie man das alles technisch umsetzen könnte, ohne dass es eine völlige Katastrophe wird. Du siehst nachdenklich aus.
Naja, also ich glaube, der wichtige Punkt ist, also was heißt technisch korrekt bauen? Also diese Medaille hat für mich zwei Seiten. Nämlich einmal die Seite, können wir es privatsphärefreundlich bauen, so wie wir DatenschützerInnen uns das vorstellen? Und die andere Seite der Medaille ist aber, können wir es so bauen, dass es nicht für andere Zwecke missbraucht werden kann? Das sind für mich zwei Seiten der Medaille. Die Befürworterinnen werden jetzt sagen, naja, wir haben das in der Verordnung ja so pro Privatsphäre geregelt, dass das ja gar nicht zu missbrauchen ist. Aber was sie nicht betrachtet haben, ist halt das, was ich eben gerade gesagt habe. Wenn man ein solches Werkzeug schafft, kann das immer für andere Dinge verwendet werden.
Und es ist einfach eine super, ne, wie du gesagt hast, eine super Argumentationshilfe für irgendwelche repressiven Staaten, auch auf dem politischen Parkett zu sagen, hey, mach das doch auch, ich will das jetzt auch haben. Und was ich noch ergänzen wollte, ist, wenn man sich die netzpolitische Geschichte der letzten 6, 7 Jahre der EU anguckt, ich habe das mal ein bisschen zusammengefasst für heute, es ist die ganze Zeit, seit 2015, fordert da irgendjemand und hat irgendeine Sicherheitsbehörde die tolle Idee, dass ja Verschlüsselung schon auch ein Problem ist und dass es doch eigentlich direkten Zugriff für Sicherheitsbehörden auf eigentlich verschlüsselte Inhalte geben müsste, was wiederum nur eine der fünf von mir vorhin vorgestellten Lösungsansätze braucht, ne? Staatstrojaner, Client-Side-Scanning, diese Sachen. Und die ganze Zeit, da gibt es einen tollen Netzpolitik-Artikel dazu, den machen wir vielleicht auch in die Shownotes. Die ganze Zeit seitdem sagt irgendwie der britische Premierminister, wir wollen das verbieten, wenn wir nicht reingucken können. Sagt die EU, ach ja, wir hätten hier gerne eigentlich, wir wollen auch Zugang zu Staatssicherheitsbehörden. Sagen die Five Eyes, also USA, Kanada, Australien, England, Australien sagen, hier, das ist ja ein totales Problem, dass wir da nicht mehr reingucken können. Gibt es dieses Going Dark-Narrativ von, ey, wir als Geheimdienst können gar nicht mehr arbeiten, wenn ihr jetzt hier alles verschlüsselt habt. Und es gab sogar 2020, also nicht lange her, unter deutschem EU-Ratsvorsitz gab es diese Entschließung, da hat Khaleesi gerade schon von erzählt, von Sicherheit durch Verschlüsselung und Sicherheit trotz Verschlüsselung nennen sie das. Und auch da formulieren sie, naja, eigentlich muss es doch trotz Verschlüsselung irgendeine Möglichkeit geben, bitte, dass wir auf die Inhalte zugreifen können, selbst wenn die Ende zu Ende verschlüsselt waren. Und wenn man das jetzt so zieht, also wenn man diese ganzen Punkte verbindet
Das ist
und
eigentlich die
guckt,
Perfektion. Also Sie haben eine neue juristische Perfektion erreicht in diesem Gesetzesvorschlag.
genau, und das ist jetzt vielleicht eine Unterstellung, weil das hat natürlich niemand damit be begründet. Aber einfach jetzt, wenn man sich nur diese Datenpunkte anguckt, dass da seit 5, 6 Jahren rumort das in diesem Kessel und jedes Jahr kommt irgendjemand auf die Idee zu fordern, ey, eigentlich müssen wir da was machen. Dieses Gesetz ist jetzt nicht mal per se dazu geeignet, richtig an die Inhalte in großer Menge ranzukommen, aber es ist trotzdem ein brachialer Angriff auf dieses Konzept von wirklich vertrauenswürdiger Kommunikation, wo ich wirklich sehr vertrauen kann, dass die Inhalte nur bei der Person ankommen, an die ich sie geschickt habe, und damit für sich absolut in dieser Reihe zu sehen.
Ja, aber da muss man noch mal fragen, also ne, wenn die Expertinnen seit Jahren daran arbeiten, warum zur Hölle ist euch denn jetzt diese vertrauliche Kommunikation so wichtig?
Ich glaube, wir sollten da also zu zwei Seiten zurückgehen. Erstmal würde ich gerne zu diesem Thema repressive Staaten zurückgehen. Also, in Deutschland könnte man so sagen, ja, wenn ich hier irgendwie Viktor einen Demoaufruf gegen die Chatkontrolle schicke, dann auch wenn die Bundesregierung das doof findet, ist das nicht so das Problem, weil eine freie Meinungsäußerung ist für uns gesichert. Aber wenn ich in ein anderes Land gehe, dann kann das schon sein, dass das zur politischen Verfolgung führen kann. So, das heißt, erstmal, damit irgendwie ich demonstrieren kann oder ich Informationen zu irgendwelchen Sachen, gegen die man zum Beispiel politisch sein kann, austauschen kann, ist das total wichtig. Und dann gibt es natürlich Berufsgruppen, die grundsätzlich Interesse an vertrauenswürdiger Kommunikation haben. Also Anwältinnen, Ärztinnen, aber auch Journalistinnen und Wir haben vorhin ja schon mal den Namen Edward Snowden gehört, Whistleblowerin, die halt wirklich gefährdet sein können, wenn irgendwie rauskommt, dass sie Dinge weitergegeben haben oder nach außen kommuniziert haben.
Also es ist quasi ein gesellschaftlich wichtiges Ding, dass wir einen Weg haben, wirklich unter uns zu bleiben.
Genau, also das ist, genau, also es, ich sag mal, es gibt ja so dieses, diesen Begriff von dem Chilling-Effekt, das ist im Rahmen dieser Reclaim Your Faces-Kampagne auch sehr schön erklärt, das Video können wir gerne auch nochmal verlinken. Das heißt, wenn ich weiß, dass ich prinzipiell beobachtet werde, verhalte ich mich automatisch konformer zu zum Beispiel dem Regime, in dem ich mich bewege. So, das hat halt sehr krasse Auswirkungen auf meine Meinungsäußerung und auch die Art, wie ich mich zum Beispiel politisch organisieren würde, wenn ich mit etwas, was in meinem Land passiert ist, politisch nicht so einverstanden bin.
Und es ist realistisch gesehen auch deine einzige Art, deine einzige Chance, dich zu Protest zu verabreden in einem repressiven Überwachungsstaat.
Mir ist jetzt gerade noch eine Detailfrage eingekommen. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch damit auch beschäftigt habt, weil ich habe das so aus dem Augenwinkel beim Lesen, dass was damit auch stattfinden kann, ist, weil die Regeln dafür, was unter Abbildung von Kindesmissbrauch fällt, irgendwie relativ oder die sind in der Art und Weise gefasst, also ich will es so formulieren, die sind in der Art und Weise gefasst, dass junge Menschen, die sich gegenseitig Nachrichten sexueller Natur schicken, da auch drunter fallen könnten. Ist das muss man dann hier von der Kriminalisierung von Jugendlichen sprechen oder ist das ein anderes Thema?
Also das ist, ich kann nicht sagen, wie es in anderen EU-Staaten ist. Ich kann nur für Deutschland sprechen. In Deutschland ist es tatsächlich so, dass der Austausch von kinderpornografischem Material zwischen Minderjährigen ein Straftatbestand ist. So, das heißt, wenn ich 16 bin und meinem 16-jährigen Partner, Partnerin ein Nacktfoto von mir schicke, dann ist das eine Straftat.
Und das dann sozusagen, aber das ist im Rahmen dieser Verordnung, wie wir sprechen, aber eher sozusagen so eine Nebenbaustelle, dass dann sozusagen das auch noch zusätzliche Effekte hätte. Und man ist das, oder ist das sozusagen a slippery slope in eine prüdere Gesellschaft?
Nein, also jein. Ich glaube, es spricht eigentlich ein Problem an, was man an anderer Stelle lösen könnte und nicht durch diese Verordnung. Denn, also das erste Problem ist natürlich, dass die Ermittlungsbehörden jetzt schon von der schieren Menge von Bildmaterialien überlastet sind. Und wenn dann jetzt sozusagen noch die Fotos, die sich Minderjährige zuschicken, da muss man jetzt auch nochmal wieder einhaken und sagen, okay, woher weiß ich denn, dass das zwei minderjährige Kommunikationsteilnehmerinnen sind? Das heißt, ich wäre eigentlich schon an der Stelle angekommen, wo ich sagen müsste, ich muss Age Verification, also die Sicherstellung des Alters und damit halt auch der Identität der Kommunikationspartner einführen. So, aber das ist ein anderer Schauplatz. Und das würde halt heißen, dass ganz, ganz viel Bildmaterial einfach auftauchen könnte, das eigentlich total unproblematisch in Anführungsstrichen ist, aber in Deutschland halt juristisch gesehen eine Straftat. Und dieser Straftat müssen die Ermittlungsbehörden natürlich nachgehen, haben dann aber weniger Zeit, um das zu tun, was ich vorhin meinte, nämlich sich in solche Darknet-Foren zum Beispiel einzuschleusen. Und was man halt stattdessen machen könnte, wäre natürlich eine massive Aufklärungskampagne für Jugendliche, um denen zu erklären, was eigentlich das Problem mit Nacktbilder versenden ist. Ich will jetzt nicht Jugendliche davon abhalten, Nacktbilder zu versenden, bei Gott nicht, aber ich glaube, dass halt eine Aufklärungskampagne an dieser Stelle halt wesentlich angebrachter wäre.
Genau. Und ich glaube, es ist vielleicht an diesem Punkt auch nochmal schlau, das nochmal aufzuschlüsseln, wie man das denn konkret umsetzen könnte. Weil, das haben wir, glaube ich, angerissen schon, es gibt prinzipiell zwei Möglichkeiten. Du kannst erstmal nach bekanntem, dir bereits bekanntem Material suchen. Oder du kannst sagen, ich habe hier eine zauberhafte KI und die wird pro Foto, pro Text für sich selber entscheiden, ob es sich hierbei eben um illegitimes Material handelt oder nicht. Beides hat massive Probleme. Wenn ich nach bekanntem Material suche, dann muss ich, wie gesagt, die Fingerabdrücke, die Hashes von allen Materialien, nach denen ich suche, muss ich runtergeladen haben auf das Gerät. Das Gerät musst du irgendwie kennen, um danach suchen zu können. Ich hatte das mal überschlagen. Ich hoffe, ich habe da keine Multiplikationsfehler gemacht. Aber das würde vermutlich auf jedem Handy zu 10 GB an Hashes führen, die da einfach rumliegen müssen. Damit das Handy, weil das auf dem Handy müsste ja ein Hash von jedem erdenklichen Kindesmissbrauchsabbildungsdings sein. Und nur wenn das der Fall ist, kann das Handy das dann immer scannen. Du willst was sagen?
Oder es würde dazu führen, dass ich immer einen Teil-Hash von dem Bild an den Server schicken muss und mir dann alle Hashes sozusagen angucken muss, die zu diesem Teil-Hash passen und die mir runterladen würde und dann den ganzen Hash gegen die heruntergeladenen Hashes checken würde. Und das würde natürlich weniger Speicherplatz kosten, aber natürlich wesentlich länger dauern, als das direkt auf dem Gerät abzugleichen.
Ja. Und das ist dann auch wieder eine Frage, wie plausibel ist es, dass sie da ein super crazy fancy Kryptosystem bauen werden? Ich glaube da nicht dran. Jedenfalls das ist die eine Version ist, dass man sagt, wir laden die ganzen Hashes runter oder wir prüfen gegen bekanntes Material. Die zweite Version ist, und danach sieht es aus, nach allem, was wir gehört haben, ist, dass man das überhaupt nicht einschränkt und dass man mehr sagt, okay, wir haben eine super coole KI auf dem Gerät, die sich jedes Foto anguckt und die sich jede Chatnachricht anguckt und dann jeweils für sich entscheidet, finde ich das relativ wahrscheinlich, dass es sich dabei um eine Kindesmissbrauchserbildung oder um so einen Anbahnungsversuch handelt. Und da kommen wir jetzt wieder zurück zu den Nacktfotos, die sich Jugendliche geschickt haben. Natürlich gibt es da jetzt bestimmte Ähnlichkeiten. Also die Wahrscheinlichkeit, es wird immer eine Wahrscheinlichkeit geben, dass das Zeug fälschlicherweise erkannt wird, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es fälschlicherweise erkannt wird, wird natürlich größer, je mehr es sich da um sexuelle Nachrichten zwischen Erwachsenen handelt oder ein Kind von deinem Foto am Strand, was du deiner Oma geschickt hast, oder um Nacktfotos, die sich Jugendliche gegenseitig geschickt haben, weil das natürlich, nackte Haut, irgendwie sexuelle Begriffe, das ist dann irgendwie näher dran, deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass das dann auch unter anderem die Sachen sind, die da landen werden. Und das realistische Szenario, von dem ich absolut ausgehe, ist, dass du davon ausgehen musst, dass wenn du ein Kind, ein Foto von deinem Strandurlaub, nacktes Kind, dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass das Ding entweder bei einer Kontrollstelle oder bei der Polizei landet. Und davon gibt es extrem viele Fotos. Und selbst wenn du jedes Tausendste davon weitergeleitet wird, sind das immer noch krank viele Fotos von Kindern, die wir auf einmal irgendwo sammeln.
Ich glaube, jetzt macht es so langsam bei mir klingt, dass du denkst, okay, das ist also eine Welt, in der wir dann leben, wo du quasi bei jeder Messenger-Nachricht, die du schreibst, dir überlegen musst oder quasi das Gefühl hast, so, dass diese Nachricht, dieses Bild, was ich jetzt hier schicke, vielleicht ist das der Punkt, wo ich Besuch von der Polizei bekomme.
Genau, und wir haben ja noch nicht über die Anbahnungsversuche gesprochen. Denn die Anbahnungsversuche erfolgen ja nicht durch Memes oder Bilder oder so etwas, sondern die erfolgen ja prinzipiell eher in Form von Textnachrichten. Das heißt, ich muss mir diesen Gedanken nicht immer nur machen, wenn ich ein Bild verschicke, sondern ich muss mir diesen Gedanken auch machen, wenn ich zum Beispiel meiner kleinen Nichte, aber egal eigentlich auch wem, eine Textnachricht schicke.
Aber da habe ich jetzt gar nicht mehr drüber nachgedacht, sozusagen, weil das mit dem Bild sozusagen immer das vorherrschende Thema war, aber da frage ich mich ja, wie macht man das denn? Also man Schlagwortsuche oder ist dann auch eine KI, die Textanalyse macht? Und dann sind wir ja wirklich dabei, dass irgendwie der komplette Chatverlauf also
genau
überwacht wird?
Ganz genau, so sieht es nämlich aus.
Warum habt ihr das nicht zuerst gesagt? Hätte ich gleich alles angezündet.
Genau, das ist nämlich das Problem, diese Anbahnungsversuche, dieses Grooming. Und Texterkennung ist relativ einfach, sage ich mal in Anführungsstrichen. Dann aber zu erkennen, wie die sprachlichen Muster sind und ob das jetzt ein Anbahnungsversuch ist oder nicht, da kommt jetzt wieder dieses ganze Thema, was ich eben schon angerissen habe, Age Verification ins Spiel. Klar kann man KIs bauen, die versuchen zu erkennen anhand der Art, wie Menschen schreiben, wie das Alter von den beiden Personen, die an der Konversation beteiligt sind, schätzen kann. Aber das ist ziemlich ungenau, weil man auch weiß, dass Personen, die solche Anbahnungsversuche starten, sich eher an den Sprachgebrauch von jüngeren Nutzerinnen anpassen. Das heißt, eigentlich muss ich, um wirklich in Anführungsstrichen sinnvoll Grooming-Versuche zu erkennen, nicht nur eine KI über jeden Text jagen, der rausgeht, sondern auch noch wissen, wer das am anderen Ende ist und wie alt der ist, um es wirklich sicher sagen zu können. Das heißt, es kann halt dazu kommen, dass wir uns dann halt wirklich ausweisen müssen, um solche Dienste nutzen zu können.
Ja, aber das ist doch super, dann haben wir doch gleich noch die Klarnamenpflicht erledigt, oder?
Genau.
Wollten wir nicht eben Internet haben?
Genau, also wirklich, dieser Entwurf und diese Verordnung ist eine bunte Tüte an Dingen, die wir in den letzten 5 Jahren größtenteils verhindern konnten, die jetzt nochmal anklopft und sagt so, hey, wir versuchen es nochmal. Also.
Die ganzen Stehauffiguren.
So, also ich bin überzeugt. Ja. Ich bin überzeugt, wir meinen Stempel drauf sozusagen, keine gute Idee. Was ich bei EU-Gesetzgebung aber immer spannend finde, und das würde ich gerne heute machen, ist, weil ich das auch als jemand, der sozusagen, wenn man das als Publikum verfolgt, habe ich, denke ich, immer so, der Aufschrei ist immer total groß. Und dann denkst du so, oh mein Gott, das ist die letzte Möglichkeit, das zu verhindern. Und dann liest du einen langen Artikel und dann steht da, ja, und jetzt muss noch als nächstes ist der Kommission da irgendwie, Trilog, keine Ahnung, was auch immer. Und dann liest du das nach und denkst so, ah so, okay, das war also ein Schritt im Gesetzgebungsfall. Aha, okay, der nächste kommt auch nochmal so. Also ich will jetzt nicht runterreden, dass es nicht dramatisch ist, ne, weil inhaltlich ist es das natürlich. Aber ich gerade bei EU-Gesetzgebung ist es immer, finde ich, sehr schwer auf dem Schirm zu haben, an welcher Stelle stehen wir gerade. Und das würde ich gerne jetzt gegen Ende sozusagen, wir nähern uns, glaube ich, langsam gerne noch wissen wollen. Und mit Punkt 1 anfangen, ihr habt gesagt, das ist eine Verordnung, um die es geht. Was ist eine Verordnung?
Genau, also auf EU-Ebene begegnen uns meistens 2 Arten. Das sind einmal die Verordnung und einmal die Richtlinien. Die Richtlinien sind solche Gesetzgebungen, die dann auch noch von Staaten auf nationaler Ebene umgesetzt und durchgesetzt werden müssen, während Verordnungen sozusagen direkt von oben erlassen werden und dann auch direkt umgesetzt, also nicht nochmal in nationale Gesetzgebung umgesetzt werden müssen, sondern so wie das in dem Entwurf steht, gilt es dann auch. Da gibt es dann auch keine 2 Meinungen drüber. So, das ist eine Verordnung. Und ich kann das total gut verstehen, dass das für viele auf EU-Ebene immer sehr intransparent und schwierig zu verstehen ist. Man muss auch dazu sagen, diese EU-Ebenen mal langsam. Also wir sprechen da häufig nicht von Monaten, die das dauern kann, bis das entschieden ist, sondern von Jahren. Also man muss da immer einen sehr langen Atem haben. Und das liegt daran, dass das ein bisschen aufwendiger ist oder komplizierter als bei uns, vielleicht im Bundestag der Fall. Also wir haben sozusagen 3 unterschiedliche, ich sag mal, ja, Gremien. Also wir haben einmal die Kommission. Wir haben jetzt am Anfang gesagt, okay, dieser Gesetzesentwurf, der kommt von der Kommission. Die Kommission macht einen Vorschlag für einen Gesetzesentwurf. Und dann gibt es noch den...
Warte, stopp. Wenn wir jetzt schon kleine Einführungen in die EU-Rechtsprechung machen, in die EU-Gesetzgebung machen, was ist die Kommission?
Das ist ein bisschen wie die Regierung.
Genau.
Also das sind die Leute, die sind auch, glaube ich, mehr oder weniger gewählt und die bringen die Gesetzesvorschläge in diese ganze Mühle. Riesige Gebäude in Brüssel und jetzt, wenn wir in diesem Gesetzgebungsprozess sind, die machen einen Vorschlag und die haben auch, die Spitze, das ist die Ursula von der Leyen aktuell und dann haben die einzelnen Referate, könnte man sagen. Also gibt es das Kommissariat und da gibt es dann zum Beispiel eine Innenkommissarin, das ist eben jene Ylva Johansson, von der wir gerade geredet haben. Und die unter ihrer Leitung, die hat sicherlich ein sehr großes Team, ist da ein entsprechender Gesetzesentwurf entstanden.
Also, ich will nochmal zusammenfassen. Es gibt also die EU-Kommission, quasi so eine Art Regierung oder das Analogon zu einer Landesregierung.
Das ist die Exekutive sozusagen.
Das ist die Exekutive. Die haben jetzt eine Verordnung vorgeschlagen. Verordnung heißt, in dem Moment, wenn die entschieden wird, gilt die auch so in allen EU-Ländern. Punkt.
Genau.
So, aber sie ist in Anführungszeichen nur ein Vorschlag. Der Vorschlag wird jetzt gerade heiß diskutiert. Was passiert im Gesetz? Was sozusagen, was ist der nächste Schritt? Was sind die Aussichten im Gesetzgebungsprozess?
Als nächstes geht es an die anderen beiden Organe, nämlich einmal den EU-Ministerinnenrat und einmal an das Parlament. So.
So, jetzt sozusagen, ne, als jemand, der nicht so viel Ahnung hat von EU-Parlament, okay, kennen wir sozusagen, da wird gewählt, da geben wir selber einen Schimmer, das ist ein Parlament. Aber Ministerinnenrat, ihr habt doch gerade gesagt, die EU-Kommission ist so eine Art Regierung mit Ministern. Was ist der Ministerrat?
Genau, also die Kommission ist mit Kommissaren und der Ministerinnenrat, da gibt es dann auch unterschiedliche Fachministerinnenräte. Also zum Beispiel, was hier interessant ist, den für Inneres. Da wäre dann zum Beispiel für Deutschland Nancy Faeser drin.
Und also das heißt, der Ministerinnenrat ist nicht sozusagen ein Rat aus EU-Ministern, sondern da sitzen die Fachminister aus den jeweiligen Ländern in einem Rat zusammen.
Genau.
So, das ist die Vertretung, also Parlament
und Ministerinnenrat sprechen jetzt darüber.
Genau, die sprechen intern miteinander darüber. Also der Ministerinnenrat diskutiert es für sich und das EU-Parlament diskutiert es für sich. So.
Macht das EU-Parlament dann auch eine Abstimmung? Also wird darüber gewählt im Parlament?
Irgendwann wird darüber gewählt im Parlament, genau.
Und dann gilt's?
Nein, noch nicht. Also das ist das Wichtige. Also es gibt sowohl im Ministerinnenrat als auch im Parlament eine Abstimmung darüber. Mhm. Und wenn das irgendwo scheitert, dann ist es erstmal sozusagen vorbei. Und wenn es irgendwo stecken bleibt, weil das die Mühlen der Verwaltung malen langsam, dann dauert das halt so lange, wie es halt eben dauert, bis das Thema durchdiskutiert ist.
Das heißt, es reicht, wenn es in einen von diesen drei Institutionen schief, also wenn alle drei Institutionen sagt, finden wir geil, dann ist es beschlossene Sache.
Genau, und eine ist ja jetzt schon raus, weil die Kommission hat ja schon gesagt, das finden wir super.
Aber wie ist denn das jetzt, wenn jetzt sozusagen, keine Ahnung, das Parlament sagt so, also im Prinzip ja, aber folgende Änderungen. Geht dann die ganze Runde von vorne los?
Nee, also die können dann sozusagen ein bisschen Ping-Pong damit spielen. Also jeder kann seine Änderungsanträge einbringen. Und ganz, ganz zum Schluss, das kennen wir alle, also für mich ist immer so in meinem Kopf ganz fest verankert, wenn wir im Trilog sind, dann haben wir eigentlich fast verloren. So, also die versuchen sich dann sozusagen auf eine Form zu einigen, mit der sie alle leben können. Und wenn sie das nicht kommen, dann kommt ganz zum Schluss halt dieser Trilog, wo sie es dann nochmal final versuchen zusammenzubringen.
Das kann man sich das vorstellen, widersetzen sie sich gleichzeitig an den Tisch und reden miteinander?
Genau.
Okay. So, jetzt habt ihr ja schon am Anfang gesagt, irgendwie anzünden ist eine Option. An welcher Stelle kann das denn am besten scheitern, wenn ich die Frage mal so stellen darf?
Das ist tatsächlich eine Frage, die wir nicht so einfach beantworten. Also es kann an sehr vielen Stellen scheitern und wir konnten uns auch, also es gibt, glaube ich, keine bessere oder schlechtere Stelle. Mhm. Grundsätzlich können wir erstmal versuchen, auf die jeweilige Ministerin, in diesem Fall Nancy Faeser, Druck auszuüben und zu sagen, hey, das ist eine ziemlich doofe Idee, bitte tu was dagegen. Also, und sie vor allen Dingen an den Koalitionsvertrag zu erinnern, in dem ein Recht auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verankert ist. Das ist sozusagen der erste Angriffspunkt. Und der zweite Angriffspunkt ist, seine Parlamentarierin zu kontaktieren. Und zu sagen, okay, das ist eine ganz blöde Idee, die anzurufen oder den zu schreiben und den zu erklären, warum das ein Problem ist mit dieser Chatkontrolle.
Jetzt ist es doch aber so, wenn ich die Medien richtig verfolgt habe, ist so toll, dass ich von den Medien spreche, ich bin ja selber da so. Anyways, wenn ich die Medien verfolgt habe, sieht es doch gar nicht so schlecht aus, weil doch vor allen Dingen Deutschland auch eine Frau Faeser doch schon gesagt haben, so, ja, nee, so eine gute Idee ist die Chatkontrolle. Ja, lass mal nicht machen. Ist das nicht schon, ist der Drops nicht schon gelutscht?
Nee, also ganz so einfach ist es leider nicht.
Natürlich nicht.
Wenn eine Ministerin twittert und sagt, also erstmal hat sie ja gesagt, sie findet das total unterstützenswert. Das muss man ja erstmal historisch oder chronologisch betrachten. Mhm. Und das ist so ein bisschen wie bei dieser ganzen Hackback-Geschichte. Dann ist so ein bisschen Zeit vergangen. Wir haben schon Wetten abgeschlossen, wie lange es wohl dauern wird, bis sie wieder zurückrudern wird. Und dann hat sie gedacht, ah, nee, doch nicht. Vielleicht ist das doch nicht so die gute Idee. Mhm. Aber grundsätzlich ist das noch nicht 100% offiziell. Ich würde sagen, es wackelt. Denn Nancy Faeser sieht halt auch und das ist, oder sagt halt auch, es gibt dieses Problem und es ist ein Riesenproblem und wir müssen da was gegen tun. So. Mhm. Und
genau, und da könnte man jetzt sagen, sie hat jetzt die einmalige Chance, das tatsächlich zu zeigen, dass sie da technisch verstanden hat, was in dem Gesetzentwurf drin steht und sieht, dass das, was passieren muss, nicht ein Scanning von Ende zu Ende verschlüsselter Kommunikation ist, sondern ganz andere Sachen sind. Und hat die Chance zu zeigen, dass sie da nicht irgendwelche Symbolpolitik hinterherläuft, weil, wie gesagt, das ist sicherlich gut gemeint, aber das, was da gefordert wird mit dem Scannen von verschlüsselter Kommunikation, das wird nichts bringen und das ist total gefährlich. Und deshalb wünschen wir natürlich, dass sie die Weitsicht und politische Stärke haben wird, da entsprechend den Koalitionsvertrag umzusetzen und unseren deutschen und europäischen Werten gerecht zu werden und zu sagen, nee, das machen wir so nicht.
Also nur um das mal klar zu sagen, ne, ihr arbeitet nicht daran, da irgendwie eine Umsetzung zu finden, die da machbar ist, sondern das Ding soll einfach weg.
Genau, also da kann man vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Also es ist so ein bisschen rechtlich und ein bisschen trocken. Also diese Gesetzesentwurf ist unter Artikel 140 der EU angeordnet und das ist der Bereich, der sich auf Märkte bezieht. So. Und was das heißt, das ist ein Gesetz, das nur eine Umsetzung von Maßnahmen beschreibt, die in Märkten, also von Unternehmen, umgesetzt werden können. Das heißt, jegliche Kompromissvorschläge, die wir uns überlegen würden, wie mehr Prävention, mehr Gelder für Ermittlungsbehörden und so weiter und so fort, die könnten wir da gar nicht einbringen, weil das keine Sachen sind, die im Markt geregelt werden können.
Okay, ich meinte tatsächlich gar nicht so sehr die Frage, was machen wir gegen Abbildung von Kindesmissbrauch, sondern ich rede jetzt von diesem technischen Ding.
Okay.
Also von diesem, davon, dass irgendwie Anbieter von Kommunikationsinfrastrukturen sicherstellen sollen, dass was passiert. Das soll als Konzept doch einfach weg.
Ja,
da soll nicht darüber geredet werden.
Definitiv.
Fahrlässig, gefährlich. Fahrlässig, gefährlich und muss weg. Anzünden.
Aber deswegen
und
ist
die und die anschließende politische Diskussion ist sozusagen, dass man dann sagt: So, liebe Leute, das Thema ist wichtig, aber das muss an anderer Stelle abfinden, nämlich nicht bei Artikel 140, wo es um den Markt geht, sondern.
Genau, und das ist halt wichtig zu verstehen. Alle Leute, die sagen: Ja, aber ihr müsst doch Kompromisse anbieten und so weiter und so fort. Wir bieten diese Kompromisse gerne an. Es muss aber allen Menschen klar sein, dass wir sie nicht mit diesem Gesetz in dieser Art, unter dieser Aufhängung lösen können, sondern dass wir sagen müssen, so geht mal zurück zu euren Whiteboards und denkt euch was Neues aus und denkt nochmal drüber nach, wo man das wirklich sinnvoll aufhängen kann.
Und vor allem macht es besser, weil also niemand wird bezweifeln, dass das ein riesiges Problem ist. Also das haben wir vielleicht auch noch nicht in ausführlichem Volumen genug erzählt. Ne? Also Kindesmissbrauch ist eine schreckliche Sache. Das Versenden von Kindesmissbrauchabbildungen muss auf jeden Fall verhindert werden. Diese Leute muss man finden, diese Leute müssen strafrechtlich belangt werden. Das heißt, was wir wollen, ist eigentlich nur sind wirksame Maßnahmen, die tatsächlich was bringen und nicht dieser technisch wackelige Quatsch.
Gut, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
Aber vielleicht
das,
noch.
Das Einzige, was ich mich jetzt frage, ist, baut ihr auf so Einzelaktionen, also die Leute sollen jetzt irgendwie ihre Parlamentarier anrufen oder Frau Faeser daran erinnern, dass sie doch bitte den Koalitionsvertrag einhält? Oder gibt es so Arbeit an sowas wie irgendwie Upload-Filter gegen Demos, Dinge tun? Gibt es Stichtage, Deadlines? Formbriefe.
Also, erstmal grundsätzlich kann man sagen, es wäre natürlich cool, wenn ihr das jetzt schon machen würdet, also Abgeordnete kontaktieren und Nancy Faeser kontaktieren. Aber was halt besonders wichtig ist, ist, dass die mediale Aufmerksamkeit bestehen bleibt. Und das bekommen wir auf jeden Fall hin, wenn wir dezentral regelmäßig Proteste dagegen organisieren und es wird auch noch einen offenen Brief von der EDRI geben zu diesem ganzen Thema.
Netzaktivistische Organisation, die auf der EU-Ebene arbeitet.
Genau, also es ist die European Digital Rights Association. Da sind diverse NGOs, unter anderem auch der CCC, Mitglied, die ganz, ganz tolle Arbeit im Bereich digitale Menschenrechte machen. Und es gibt auch eine Unterschriftensammlung von Campact, mit einem Appell an Nancy Faeser, da kann man auch immer noch unterschreiben. Genau, also da kann man ganz, ganz viel machen, was wir halt wirklich versuchen müssen. Wir haben eigentlich ein super Mediennarrativ in Deutschland gerade und das müssen wir wirklich versuchen aufrechtzuerhalten und auch sozusagen Nancy Faeser darin bestärken und sagen so, das ist deine Chance, vertrauenswürdige Kommunikation und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu retten. Bitte mach das für uns.
Du kannst eine von den Guten sein, wir glauben an dich. Go! Genau, ja, das ist das, das braucht es und da kann ich euch vielleicht nochmal ermutigen. Also die ganzen Deadlines wissen wir zwar alle noch nicht,
weil's
aber
EU ist.
Wir sind auf jedes bisschen Fotoaktion und das kann auch ganz klein sein. Also wir haben tatsächlich da zwei E-Mail-Adressen, eine davon ist demo@chatkontrolle.eu.
EU.
Das schicken wir auch alles nochmal in die Shownotes rein. Schreibt, also wenn ihr Bock habt, auch wenn ihr einfach nur ein paar Friends habt, schreibt uns da gerne. Ich glaube, es wäre extrem cool, da jetzt einfach, wenn einfach es anfängt, dass Dinge passieren. Und wenn ihr Lust habt, ein paar Friends aus eurer Stadt, egal wo ihr wohnt, zu sammeln und da so ein bisschen Betreuung aus Berlin braucht, euch wünscht, schreibt mir gerne. Ich denke mir da gerne mit euch was aus oder baut euch selber auch gerne Transpis und Schilder und so und fangt mit kleinen, coolen Fotoaktionen an. Und genau, oder Rave-Demos oder was auch immer. Alles ist drin. Alles finden wir super.
Rave-Demos mit Betreuung aus Berlin. Das klingt ja nicht so schlecht.
Liefern wir alles.
Alles klar. Sehr schön. Das war jetzt ein wilder Ritt. Und wir haben auch über 1000 Dinge nicht gesprochen. Aber das reicht erstmal, oder?
Ich glaube auch.
Also, es ist ja fürchterlich genug, so wie es ist.
Also,
ja.
Genau. Ich glaube, wir müssen alle tief Luft holen. Wir müssen uns allen im Klaren sein, dass das ein Marathon wird und kein Sprint. Und dass wir wirklich alle zusammen dagegen aufstehen müssen und auch nicht aufhören dürfen, dagegen aufzustehen. Und das ist jetzt der Anfang mit coolen, dezentralen Fotoaktionen. Ich glaube, das macht super viel Spaß und es werden bestimmt auch noch Dinge auf uns zukommen, die weniger Spaß machen, als witzige Fotoaktionen dagegen zu tun. Und ich glaube, wenn man da sich eine gute Crew zusammensucht, mit der man das zusammen macht, dann kann das wirklich eine gute Sache sein und dann kann man das auch sehr lange durchhalten und diesen langen Atem sollten wir uns auch beibehalten, denn unsere zu Ende verschlüsselte Kommunikation muss geschützt werden und das haben wir gerade, glaube ich, noch gar nicht so gesagt, wir müssen eine anlasslose Massenüberwachung von allen Menschen in Europa verhindern.
Nichts Geringeres als das. Bottom line, das Ding ist gefährlich, das Ding muss weg. Macht Demos, kommt zu Demos, jetzt.
Alles klar, in diesem Sinne, möchte ich bei euch bedanken, dass ihr sozusagen das so schön und einleuchtend nochmal erklärt habt, euch geduldig allen Fragen gestellt habt. Und ich möchte jetzt noch eine überraschende Wendung nehmen, bevor ich mich verabschiede. Und das ist Viktor. Da kommt jetzt gleich ein Song.
Ja. Mhm.
Du kannst uns, habe ich gehört, genaueres dazu erzählen. Was ist eigentlich die Geschichte hinter diesem Song? Wo kommt das her?
Welcher
Was hast
Song
du damit zu tun?
Überhaupt?
Was ist hier los?
Es ist eine diffus mir bekannte Datenschutz-Elektropunk-Band, die irgendwann mal dazu aufgebrochen ist, Musik zu machen. Und wie es sich so begab, das tatsächlich. Ja, also wir machen das eigentlich nicht, eigentlich reden wir nur zu zweit über unsere Band. Ich halte das deshalb jetzt mal ganz kurz.
Entschuldigung.
Ich bin da durchaus involviert, weil ich die eine Hälfte von Systemabsturz bin, was genau das Musikprojekt ist, von dem dieser Song ist. Und dementsprechend kenne ich den Song sehr gut, weil ich ihn bestimmt 1000 Mal gehört habe, während ich den Beat gebaut habe und ihn gemischt habe und mir das ganze Gedüdel im Hintergrund ausgedacht habe. Und deshalb ist es natürlich irgendwie, ich weiß nicht, ob das auch jetzt der Outro-Song ist, aber das kann ich dazu erzählen. Oder hast du Fragen?
Ja, aber die will ich jetzt wiederum nicht stellen, weil du ja gesagt hast, ihr redet nur zu zweit darüber.
Ja.
Das ist dieses
Credo. Man kann uns doch zu zweit einladen, buchen. Wir sind buchbar, sowohl für Festivals als auch für Podcasts, für Chaos-Radio-Folgen.
Alles klar. Liebes Chaos-Radio-Redaktionsteam, bei dem ich mich an dieser Stelle auch noch recht herzlich für die Sendungsvorbereitung bedanken möchte. Ich glaube, dieses Mal war es vor allen Dingen Mo, der es gemacht hat. Und Danimo, ja. Der sozusagen ohne den wir heute gar nicht hier technisch zustande gekommen wären. Vielen Dank euch, vielen Dank auch an den Rest. Und mir bleibt nur noch eine Sache zu sagen. Heute wichtiger denn je, lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss!
Auf deinen Partys läuft nur Krach.
Verdächtig.
sich sicher auf dem Laptop. Verdächtig. Du bist Teil von diesem Netzmob. Verdächtig.